David.
Hallo Robert.
Die zweite. Was ist denn so lustig daran? Siehst du mal, wie du beim Film, man macht manchmal mehr als einen Take.
Ich hoffe, dass Gina das schon als Clip rausschneidet.
Warum jetzt denn? Ach so, du willst diesen Doppel.
Weil wir uns über eine Fliege beschwert haben, weil du doppelt klatschen musst, okay, weil wir beide jetzt, übelst ist, fertig sind
ist
heute.
Das ist dein Go, ja? Das darf auf Social Media landen.
Klar.
Klar, alles, was kann und nicht muss. Kann!
Oha. Ah, ja, kann. Ich habe mich nicht informiert.
Ist das dein Ernst?
Ja, ich habe es völlig
vergessen. Habe 4 Stunden und 90 Artikel gelesen über Kann.
Ich habe gestern so lange noch gesessen, mit anderen Sachen zu tun gehabt und habe dann gedacht so, was muss ich noch machen? Ah ja, die Together-Sache wollten wir noch machen.
Ach ja, Kann.
Aber ich habe ein paar Kritiken gelesen zu Filmen, die
gestartet
sind.
Okay, weil es ist so
sind.
Viel in Kann. Ich krieg's dann auch nur so Stück für Stück zusammen.
Okay.
Okay, aber was haben wir ansonsten noch? Wir haben Mission Impossible.
Mhm.
Wir reden heute über Lilo und Stitch, also ich.
Ja.
Love, Death and Robots ist in der 4. Staffel zurück. Und David, ich habe ein Mini-Trivia mit. Ich habe ein Geschenk mit.
Ein Geschenk auch noch?
Ich mache jetzt hier Happenings draus.
Ey, haben wir jetzt
wo es sich lohnt mit Kamera und so.
Jetzt haben wir Rollen getauscht.
Warte. Siehst du mal. Pass mal auf.
Pass auf.
Ich schenke dir jetzt was, wovon ich weiß, dass du es vielleicht eines Tages. Ich sag, in 4 Jahren wirst du diesen Film auspacken.
Ich
und sagen,
wollte auch erst ein Geschenk mitnehmen. Das wäre doch spitze gewesen. Aber
was wolltest du für ein Geschenk mitnehmen?
Na, ich wollte eigentlich was für die Zuschauer mitbringen, weil ich habe von Kali was bekommen, was wir beide einfach unterschreiben könnten und dann mal verlosen an die Leute. Nämlich was
ich
mit Bud Spencer
und Stolz. Nein, Entschuldigung.
Der ist weg.
Der ist weg. David, hier, für dich. Und für die Kamera.
Endlich.
Paddington 3 auf
Blu-ray. Ist doch nur der dritte.
Damit du die anderen beiden guckst und dann den dritten.
Bin ich jetzt aber
enttäuscht. Das ist übrigens die Art und Weise, wie David Geschenke annimmt.
Der dritte ist doch der schlechteste davon. Was
ja, aber so. Du hast ihn jetzt.
Aber ich habe ihn. Ja, aber jetzt hast du ihn rumliegen bei dir zu Hause.
Jetzt hast du ihn rumliegen. Und dann siehst du ihn ab und zu und sagst, oh, ich wollte doch die ersten beiden mal gucken. Du weißt, wie gut sie sein sollen.
Dankeschön.
Bitte.
An Studio Kanal, die dir das hundertprozentig gratis geschickt haben.
Das war das schlechteste haben. Dankeschön, was ich seit
langem Danke, Studio Kanal.
Dankeschön. Ja, ich habe die 4K Blu-ray-Version behalten.
Ja, genau. Danke dafür.
Ja, bitte.
Danke. Ich habe dir neulich eine Potato geschickt. Da habe ich einen Bestellvorgang eingeleitet, habe das hierher getragen. Gut, das hast du jetzt auch hergetragen, aber das war mit Liebe gemacht. Da saß ich da, habe gedacht, oh, Robert,
ich habe einen Bestellvorgang eingeleitet, weil du Ariel die Meerjungfrau so magst, um dir die Version von Nina Lima illustriert zu schenken.
Stimmt. Okay.
Punkt.
Nichts gesagt.
Punkt.
Mini-Trivia.
Mini-Trivia. Kennst du bestimmt, aber ich dachte mir, weil wir ja Tom Cruise so lieben und dann über Mission Impossible reden. Wenn ich jetzt sage, Tom Cruise und eine der teuersten Filmszenen aller Zeiten.
Vanilla Sky.
Fertig, Trivia durch.
Ach, das war dein Trivia?
Na, ich wollte es mal aufgreifen,
ach so.
Entschuldige.
Ich habe das mal in einem Movie-Trivia bei mir erzählt. Deswegen, die Leute, die jetzt zugucken, werden natürlich sagen, als langjähriger Behind-Zuschauer bin ich doch eingeweiht. Ich bin nicht behind, ich bin in. Be in. Oder so. Keine Ahnung. Erzähl's
du doch mal.
Also, Vanilla Sky von Cameron Crowe, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Hat den gedreht. Remake des spanischen Films Abre los Ochos. Der wirklich gut ist. Ich mag den sehr. Und ich glaube, am Anfang ist da so eine Sequenz. Ist das eine Traumsequenz?
Ja.
Ich bin mir nicht mehr, auch da nicht mehr sicher. Ich habe den lange nicht gesehen, obwohl ich ihn sehr gerne mag. Da fährt Tom Cruise mit seinem Auto über den New York Times Square und der ist komplett verlassen. Und er rennt dann in alle möglichen Richtungen, guckt, was ist los, wo bin ich hier. Ich glaube, dazu spielt die Musik von Moby. Und du denkst dir, wie haben sie das denn gemacht? Das ist in der Zeit gewesen, da gab es schon CGI, aber es ist ohne CGI passiert.
Gedreht im Jahr 2000.
Genau, die haben diesen kompletten Times Square absperren lassen für wenige Minuten. Ich glaube, die hatten...
Für 3 Stunden?
3 Stunden waren es.
5 bis 8 Uhr morgens im November 2000.
Diese eine Szene hat wohl eine ganze Million gekostet.
Geht ungefähr 30 Sekunden, hat 1 Million gekostet. Mhm. Und im Grunde... Es gab es vorher nicht und auch beim Dreh damals haben sie zu Tom Cruise gesagt, guck dir das an, das wird man nie wieder sehen. Der Times Square ist sicherlich einer der crowdiesten Plätze auf der ganzen Welt. Also ähnlich wie diese Tokio-Kreuzung, ne, wo so Millionen passieren. Den Times Square, wer immer mal in New York war, zu jeder Tages- und Nachtzeit sind dort Menschen und da ist es nie leer. Deswegen ist er so besonders wahr und diese Szene, von der wir gerade reden aus Vanilla Sky, hat nochmal so ein wenig ein Revival bekommen zu Covid. Als quasi auch die Straßen in New York so leer waren, weil es das nie wieder gab und sonst auch nicht geben wird. Und ich dachte mir, da erinnern wir mal dran, an diese Vanilla Sky, einer der ersten Szenen, der leere Times Square, einer der teuersten Szenen aller Zeiten, wenn man auf 30 Sekunden auch runterrechnet, das Budget. Da ist er, Tommy. Tommy Cruise.
Der macht die Dinge möglich. Hast du das gelesen, dass sein nächster Film auch wieder, ich weiß nicht mehr, wer der
Co-Star ist. Das Wasserding endlich?
Ist es das Wasserding? Er wollte ja auch eigentlich in die ISS. Er wollte mal im Weltraum drehen.
Er wollte im Weltraum drehen.
Aber das nächste ist jetzt wohl, jetzt schon wieder heißt es, wäre sein teuerster Film. Wobei ich jetzt auch gelesen hatte, dass Mission Impossible, Final Reckoning, wo auch überhaupt der teuerste Film oder einer der teuersten Filme.
Na, weil die hatten ja diesen U-Boot-Unfall am Set und das hat die ja ewig Zeit gekostet. Ich glaube, dieses U-Boot nochmal zu bauen oder das zu reparieren, das hat die ja monatelang schieben müssen, weil die ja Probleme hatten beim Dreh.
Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr mitbekommen. Ich war viel mehr drin bei Ballerina. Den haben wir auch gesehen, dürfen wir noch nicht drüber sprechen, aber da gab es ja auch so eine lange Geschichte. Bei Final Reckoning hatte ich nur das Gefühl, dass das irgendwie durch den Misserfolg ist ein falsches Wort, aber Dead Reckoning lief ja bei weitem nicht so gut, wie sie sich das erhofft hatten. Und wie er hätte auch laufen müssen bei den Budgets, diese Dinger jetzt mittlerweile kosten. Und Final Reckoning soll wohl 400 Millionen gekostet haben. Die Macher bestreiten das. Die Insider sagen, doch, ist aber so. Wir kommen gleich dazu. Wie ist denn aber der Film vorher?
Aber vorher. Herzlich willkommen
zu zwei wie Pech und Schwafel.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, online bestellen wir doch alle inzwischen, oder? Was hast du zuletzt online bestellt?
Ich glaube, ich habe mir eine PlayStation online.
Eine PlayStation. Ja, gönn's. Ich habe mir eine Pergola gekauft für den Garten.
Ja.
Das ist so eine Überdachung mit Lamellen. Na, egal, darum geht's nicht. Worum es geht ist, ihr kennt ja all die möglichen Bezahloptionen. Und hier möchten wir ganz klar Klarna herausheben. Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter. Bei mehr als 500.000 Händlern könnt ihr über Klarna bezahlen. Und das bedeutet entweder sofort und ihr habt's erledigt oder aber erst in 30 Tagen eure Rechnung zu begleichen, ohne Stress und das kostenfrei. Das Gute ist auch der Käuferschutz. Wenn ihr etwas bestellt und stellt dann fest, oh, hier stimmt was mit der Lieferung nicht oder da ist was kaputt, dann könnt ihr die Zahlung pausieren, erstmal das Problem klären und seid damit auf der sicheren Seite. Mehr Informationen zu dem Käuferschutz findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes. Und online bestellen, ganz ehrlich, ich mache das ziemlich oft und damit werde ich nicht alleine sein. Und wenn man dann weiß, einmal alles eingetragen, wie es funktioniert, ist es ja auch super entspannt. Und da seid ihr mit Klarna auf der sicheren und absehbaren Seite. Und damit schalten wir raus aus der Werbung zurück in den Podcast.
Ich muss jetzt nochmal meine Paddington Peru Blu-ray in die
Folge
Hand nehmen.
Folge 214.
Mit der Stimme von Elias Mbarik. Was spricht er denn?
Paddington? Schon immer?
Ja?
Ja, der spricht schon immer Paddington.
Redet der überhaupt? Ich dachte, der macht immer nur...
Nein, Paddington ist super knuffig und ganz liebevoll. Okay. Ich kann es immer nur sagen und die Leute werden es auch massiv bestätigen. Paddington 1, super süß, richtig toll. Paddington 2, Achtung, nahezu ein Meisterwerk. Mhm. Paddington 3, Mittel.
Na gut.
Aber nicht jetzt irgendwie deutlich schlechter als Lilo und Stitch. Insofern.
Ja, ich hatte jetzt auf dem Weg hierher die ersten Reviews zu Lilo und Stitch gelesen, der startet ja diese Woche und da habe ich erstaunlich viel von Leuten gehört, dass die sich beschwert haben, wie anders der Film sei.
Ich habe es original nicht gesehen.
Ach, du hast es original?
Deswegen bin ich so richtig, ich wollte gerade sagen, wurde ich erstmalig befruchtet, weiß nicht, warum ich das jetzt sagen wollte.
Gut.
War mein erster Kontakt mit Lilo und Stitch, deswegen gehe ich so sehr unbefleckt rein.
Ich kann ja sagen, ich bin kein Fan. Ich mochte das Original so semi. Eigentlich müsste das voll mein Ding sein. Diese kleine anarchische Kreatur, die auf der Welt landet, ist ja so ein Außerirdischer, der dann eigentlich auch so ein hohes Gewaltpotenzial hat. Und das könnte der Auftakt sein zu so einer richtig schönen, chaotischen, aber auch bösen, schwarzen Komödie. Aber ist es nicht. Ist ja dann doch nur Disney und Disney ist nie wirklich schwarzhumorig. Das hätte die nochmal fiesere Version von Schreck sein können. Aber ich fand Lilo...
Findest du keinen schwarzhumorigen Film bei Disney?
Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also vielleicht, wenn du in Richtung...
Also sie können meist schön und herzlich, ne? Auch bei Coco, wo jetzt der Stoff in die Richtung Gänge.
Ja, wenn ich darüber nachdenke, so ein paar der Sidekicks vielleicht, der... Wie hieß der Drache in Mulan? Der im Deutschen ja auch von Otto gesprochen wurde. Shishu?
Wie klingelt das gerade bei
mir? Ja, irgendwie so in die Richtung ging das. Und da hatte ich das Gefühl, der ist ein bisschen dreister. Vielleicht noch ein Königreich für ein Lama.
Genie?
Ah, nee, so ja. Würde ich gar nicht. Das war so der Humor von Robin Williams. Aber ich bei Königreich von ein Lama würde ich sagen, das war so Humor. Der ist, glaube ich, über die Köpfe von vielen Kids hinweggegangen. Das war schon eher so für einen Young Adults. Für junge Erwachsene, aber so richtig schwarzhumorig? Nee, würde ich nicht sagen.
na, ein bisschen bei Alles steht Kopf, aber da würdest du jetzt besser sagen, es ist nicht Disney, weil es Pixar ist.
Pixar, ja, aber okay. Da würde ich mitgehen.
Das so Sadness und so, die schon so sehr, na, ich will nicht sagen suizidal, aber immer so sehr in Richtung Depression geht.
Ja, ja. Aber Lilo und Stitch, die Prämisse und auch der Trailer, den ich damals gesehen habe, als ich den noch geguckt habe, der hat das versprochen. Und ich dachte so, boah, ist das der erste richtig freche Disney-Film? Stellte sich raus, naja, war nicht so meins. So, und deswegen war ich jetzt auch bei dem Remake natürlich, wie bei all diesen Live-Action-Remakes, eher so, ach, muss ich das gucken? Kleiner Disclaimer, ich habe diese Woche noch nicht geschaut. Ich gucke mir dann erst mit meiner Familie an. Die wollen den nämlich auch sehen. Deswegen sag du doch mal, wie ist denn diese neue Version?
Also ich wusste ja nicht bei Lilo und Stitch, worum es geht. Und jetzt weiß ich's.
Sieht so ein bisschen aus, als müsstest du weinen, Robert.
Ich habe Reizhusten. Ich komme aus so einer, immer wenn zu viel, wirklich, ich mir nicht ein bisschen Ruhe gegönnt habe, nimmt mein Körper mir irgendwann meine Stimme. Und deswegen hatte ich jetzt so eine Woche richtig schlimmen Reizhusten, das ist nicht ansteckend oder so, aber deswegen sitze ich auch hier und muss mich so ein bisschen über die Sätze retten und versuche dann immer, wenn es zu sehr kratzt, zu sagen, und du, David?
Wir sind so wie so zwei Opis. Ich breite mir heute in den Augen, weil die brennen mir, weil ich auf der Herfahrt hierher zu viele Pollen reinbekommen habe. Außerdem
aber draußen ist auch krass, der Wind, das fliegt ja rum, als wäre es Schnee.
Ja.
Es ist so trocken, die Pollen, die fliegen ja, das habe ich noch nie so gesehen, aber haben wir noch nie so eine lange Trockenphase gehabt. Auch in ganz Deutschland, rekordverdächtige Trockenzeit. Wo es aber nicht trocken ist, ist auf Hawaii, weil da ringsrum ja überall Wasser ist. Und da spielt Lilo und Stitch. Okay, ich hole euch mal kurz ab. Nani muss auf ihre kleine Schwester, die 6 Jahre alt ist und Lilo heißt, aufpassen und deswegen auch ihre Lebensträume aufgeben, weil die gemeinsamen Eltern sind verstorben. Und das ist für sie schwierig, aber auch vor allem für die kleine Lilo, die sehr aufmöpfig ist, die rebellisch unterwegs ist, die schubst auch mal gerne Mitschüler einfach von der Bühne oder schleicht sich in Luxushotels in die Pools hinein. Und das Problem ist, dass also eine Sozialarbeiterin sagt, so kann das nicht weitergehen. Ihr habt jetzt noch ein paar Tage Zeit, dass das hier einigermaßen klappt im Familienverbund, ansonsten müssen wir euch trennen. Und das soll natürlich nicht passieren. Also versucht vor allem Nani das Beste, während ein außerirdisches Wesen mit dem Namen Experiment 626, später Stitch heißend, auf der Erde notlandet oder bruchlandet und von anderen Außerirdischen gesucht wird und die CIA das gebruchlandete Raumschiff findet und deswegen alle Jagd auf Stitch machen, der wiederum mit Lilo zusammen rumhängt. Und das ist dann quasi so das Chaos-Abenteuer, was erzählt wird. Ich finde, genau so fühlt sich der Film auch an. Und der war mal konzipiert als Direct-to-Stream-Film. Der ist erst in die Kinos geplant worden, weil die Test-Screenings so gut laufen. Ich finde aber, obwohl der 100 Millionen Dollar gekostet hat, merkte ich beim Schauen immer, der schaut sich wirklich eher so konzipiert an wie für zu Hause, wenn die Kinder gucken und ein bisschen abgelenkt sind oder man aber auch ein bisschen irgendwie kocht und macht und tut und kriegt das dann so ein bisschen mit, weil die immer so gleichen Gags wie Stitch, der sich nicht zusammenreißen kann und immer Sachen kaputt machen muss oder Lilo, die eben so ein bisschen rebellisch ist, das wiederholt sich am Anfang so oft und kannibalisiert sich, dass ich beim dritten Mal dachte, ja, ich hab's kapiert. Ich brauche das jetzt nicht die erste Hälfte des Films lang, wie alles so aneinander aneckt und die im Grunde einmal diese Thematik haben und diese beiden Außerirdischen von Zach Galifianakis und Billy Magnussen als Menschenform gespielt, im Grunde laufende Slapstick-Einlagen sind, weil die mit ihren menschlichen Körpern, die kommen quasi auf die Erde und verwandeln sich in Menschen und sind überfordert mit diesen menschlichen Körpern. So, das ist dann halt so alberner Slapstick und das wäre nicht deins vom Humor her, bin ich mir ziemlich sicher. Was der Film dann kann, ist, je weiter er dann läuft, umso herzlicher und berührender versucht er zu werden. Die Message ist, wie schon beim Original anscheinend, Familie. Es geht um Familie, es geht um Zusammenhalt. Also ich würde sagen, nee. Ich sehe nicht, dass du sagst, oh, das ist jetzt das Ding, weil es, ich finde, nicht sonderlich kreativ daherkommt. Und was ich immer mitbekommen habe, mögen viele bei Stitch, wie du auch gerade gesagt hast, dass der so Gewaltpotenzial mit sich bringt und so brachial auch agiert. Da wirkt der hier ziemlich runtergedrosselt und schon eingebremst. Immer noch wie so ein Chaot, der Dinge unbedingt zerstören und kaputt machen will, aber mehr steckt da nicht unbedingt hinter. Der Film sieht okay aus. Hawaii? Nettes Setting, Musik, Elvis wie in der Vorlage anscheinend. Die Kleine, die Lilo spielt, Maya Kayaloa, die macht das eben genauso, wie das ein 6-Jährige machen wird. Overacted, aber sind wir ehrlich, 6-Jährige sind auch kleine overactende Rumrennende, wenn die ein bisschen angestachelt sind. Die benehmen sich ja meist ohnehin nicht normal. Aber bei ihr kommt raus, dass ihre Frustration und ihre Unbeherrschtes eben auch daher rührt, dass es keine elterlichen Bezugspersonen mehr gibt. Ich finde, der Film macht eben ein paar Dinge richtig, aber er ist auch ziemlich vorhersehbar. Da gibt's keine Überraschung bis zum Ende. 106 Minuten, merke ich schon, er ist okay. Aber Disney hat viele, viele bessere Filme in dem Reservoir gehabt, auch bei den Live-Action-Remakes. Ich komme da so bei gut gemeinten 3 Sternen raus. oder 6 von 10 möglichen Punkten. Ich bin gespannt, was du sagen wirst. Mehr ist nicht.
Das Ende im Original war ja, dass sie mit dem Flieger durch die, ich glaube, sind die in Berge abgestürzt oder so. Das war ursprünglich mal so geplant, dass die da in so Häuserschluchten umherfliegen sollten. Das wurde dann wegen 9/11 damals überzeichnet. Also die haben das komplette Ende ausgetauscht. Jetzt hatte ich gelesen, dass das komplette Ende überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, weil einer der Hauptbösewicht-Aliens nicht mehr dabei ist. Und es gibt wohl...
Kann ich dir nicht sagen, aber Häuserschluchten wären mir neu.
Ja, ja, okay. Nee, aber auch Berge, ne? Flugzeug, Absturz oder Raumschiff, das dann am Ende... Ja, ja, ja. Ich hatte
also du hast schon Raumschiff immer noch so als Thema,
ja.
Aber nee.
Also dementsprechend wird das bei diesem Film wahrscheinlich dann diese Kritik, die man jetzt viel gehört hat, die kann zumindest nicht angewandt werden, dass der Film zu nah am Original wäre. Wobei ich jetzt auch wieder gelesen,
wenn die das im Original, also wenn das jetzt wichtig und ausschlaggebend war, dann.
Weil ich hatte so Kritiken gelesen, da haben Leute sich beschwert. Die haben gemeint, so, was, das ist nicht mehr das Original, es ist zu sehr geändert worden. Ich persönlich frage mich ja immer, warum nochmal den neuen Film ins Kino bringen? Ich habe jetzt auch gehört, die ersten Stimmen zu Drachenzähmen leicht gemacht sagen wohl auch exakt das, dass das wirklich...
Aber ich glaube, Drachenzähmen leicht gemacht ist mit Ansage eine 1-zu-1-Kopie. Ja. Du kannst dich ja aneinander halten. Dean DeBruin, der die ersten 3 Filme gemacht hat, glaube ich, beherrscht die DNA von Drachenzähmen wie kein zweiter.
Ja, ja.
Wir werden 3-mal die gleichen Filme bekommen. Und gab es 4? Nee, 3? Doch, 3 gab es, ne?
3, ja.
Und die sind aber auch wunderschön. Insofern, also das wird für eine neue Generation genauso gemacht. Das ist ein ziemlich sicherer Cash-Grab, der aber gut aussieht. Also da haben wir jetzt keinen. Das ist ein Geschäftsmodell, fertig. Das ist ein Geschäftsmodell. Ja. Das ist ein bisschen wie bei den Videospielen Resident Evil 2.0, so diese Neuauflage in 4K für die PS5. So, da denke ich doch auch so, ist doch auch noch einmal so drüber gecrawlt, das auch frisch gemacht und dann wieder zu einem Volltitelpreis verkauft. Oder bin ich blöd?
2 Sachen. Erstens, okay. Ja, du bist blöd. Zweitens, ich habe zu Resident Evil tatsächlich was gesehen diese Woche, worüber ich mit dir sprechen muss. Nämlich, ich habe bei...
George A. Romero?
Ja, ich habe bei Amazon, bin ich durchgegangen, was gibt's denn Neues? Und wollte mir eigentlich noch für heute den neuen Tony Jaa-Film Fist of the Warrior angucken, habe ich aber leider auch nicht.
Es gab bei der 99 Cent Leihaktion.
Da habe ich mir...
Ich wollte sie fast schicken, ja. Und dann dachte ich mir, ach, das hat er doch bestimmt auf dem Schirm.
Ja, ja, ich hatte nämlich gedacht, so, ich gucke mir den an, dann gab es noch irgendwie so einen Film namens Home Sweet Home, wo in Thailand die Welt untergeht und dann irgendwelche Riesenmonster rumrennen. So, es war so, ich dachte so, oh, da ist ja eine ganze Riege von Filmen aufgeschlagen, die möchte ich gucken. Und habe mich dann aber dafür entschieden, George A. Romeros Resident Evil ist eine Dokumentation.
Bist
und
schon überrascht, dass ich hier...
ja, ich bin, ne? Du bist da wieder voll drin, ja, voll informiert.
Ich bemühe mich.
Ja, ich merke das. Endlich nach 12 Jahren Arbeit.
14.
Wie 14? Boah, krass, Alter. Das Thema für diejenigen, die es noch nicht wissen. Ursprünglich damals, der erste Resident Evil-Teil kam auf die PlayStation und der war so ein Erfolg, dass die Mutterfirma war Capcom. Die haben gesagt, boah, das wollen wir nochmal. Wir hatten ja schon mega Erfolg mit dem Street Fighter Film. Das hat ja schon für uns super funktioniert. Lass das doch für Resident Evil nochmal probieren. Und haben sehr schnell eine Verfilmung in Auftrag gegeben und haben sich da an den Urvater des Zombie-Films gewandt, nämlich George A. Romero. Der hatte da ja so seine eigene Zombie-Trilogie schon abgefrühstückt. Wir haben letzte Woche über einen dieser Filme gesprochen. Und die haben es erstmal getestet. Für den Release des 2. Spiels, das dann 2 Jahre später kam, hatte er einen Werbespot mit echten Darstellern gedreht. Und das hat wohl allen Beteiligten so gut gefallen, dass dann Capcom gesagt hat, komm, schreib mal ein Drehbuch. Er hat dann eins geschrieben. Und aus diesem Drehbuch und aus diesen Vorbereitungen, die wohl sehr weit fortgeschritten waren, ist nie ein Film bei herausgekommen. Aber ne, Filmfans und Resident Evil Fans wissen, dass es das gab und träumen bis heute davon, ah, wie hätte wohl diese Resident Evil Reihe ausgesehen, wenn nicht Paul W.S. Anderson das gemacht hätte, sondern George A. Romero. Und diesen Traum kann man jetzt so ein bisschen, oder so dachte ich, könnte man jetzt mit dieser Doku so ein bisschen weiter träumen. Die hat nämlich ein Typ gedreht, bei dem ich das Gefühl habe, der ist so wie du und ich, einfach einer, der zu Hause gesessen hat und dachte so, oh, da wüsste ich gerne mehr von. Ist dann auf Wikipedia gegangen, hat dann einen Artikel zugelesen, hat gesagt, boah, da könnte ich ein Video draus machen.
Und hat das dann als Doku verkauft?
Und hat das jetzt als Doku verkauft, hat dann vor die Kamera alle möglichen Leute gesetzt, bei denen ich immer wieder dachte, wer ist denn das jetzt? Ne? Also es gibt so 1, 2 Leute, die tatsächlich auch Namen haben. aber es sind sehr, sehr wenige. Ne? Also er spricht zum Beispiel auch nicht mit dem Lead-Entwickler von Resident Evil, sondern von einem der Leute, die auch da mit dabei waren oder irgendein Typ, der mal am Set irgendeine Rolle im dritten Film von George A. Romero gespielt hat. Also es ist so eine Riege, die echt ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Und was dem Macher, ich habe den Namen jetzt nicht drauf, völlig abhanden gegangen ist, ist jedes Gespür für Journalismus und für Timing und Pacing. Also erstmal gibt es keine Struktur. Er macht erstmal das, was man sich erwarten könnte von, wie früher, wenn du in der Schule oder wenn früher, wo ich noch Chefredakteur war und mir...
Brandon Salisbury.
Wenn mir da früher Autoren, die wir neu einstellen wollten, so ihre ersten Artikel eingereicht haben... Und du dann denen mitteilen musstest, reicht leider nicht für die Anstellung, weil du sehr schnell gesehen hast, das ist so ganz falsch aufgebaut. Also er macht genau das, was man ja vermuten könnte. Er erzählt erstmal über George A. Romero, fängt an bei Die Nacht der lebenden Toten, was ja auch okay wäre, wenn das so ein bisschen frischer aufbereitet wäre, wenn da auch ein paar Infos dabei wären, aber es ist dann an den falschen Stellen zu lang, an den anderen ist es wieder zu kurz. Dann erzählt er wieder ausführlich über Resident Evil, das Spiel, viel zu lang. Und nach sage und schreibe 46 Minuten kommt es dann endlich zu dem Punkt, wo die Doku eigentlich hin wollte, nämlich Resident Evil von George A. Romero. Nach einer endlosen Einleitung und ganz vielen Leuten, die auch vor die Kamera gesetzt wurden und auch jeden Satz, den die gesagt haben, hat der da reingeschnitten. Also es gibt ein ganz spezielles Ding, da dachte ich, das kann jetzt nicht wahr sein. Da erzählt irgendeiner von einer Begegnung, die er am Set mit George A. Romero hatte, weil er da auch mal drüber gelaufen ist. Und das ist unereignisreich, was der Typ da erzählt. Es macht nichts mit der großen Erzählung, sondern es zeigt nur, er ist ein riesen Fanboy von George A. Romero, aber... Was hat das jetzt mit Resident Evil zu tun? Und was dann passiert ab der 46-Minuten-Marke, das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, weil es gibt nichts. George A. Romero
lebt... Der geht ja noch eine Stunde.
George A. Romero lebt ja nicht mehr. Das heißt, den haben sie sich nicht vor die Kamera setzen können. Echtes Material gibt's auch nicht. Es wurde nie was gefilmt. Es gibt so ein bisschen... es gibt auch keine Setbauten. Es gab keine Artworks wirklich, sondern es gab eigentlich nur überliefertes... was irgendwo mal in einem Skriptentwurf drin war. Und das wird dann vorgelesen. I shit you not, Robert. Du kriegst dann Textblöcke auf dem Bildschirm und dann wird das vorgelesen. Und ich dachte so, what? Aber da kann ich mir ja dann wirklich den Wikipedia-Artikel dann durchlesen.
Du kriegst ihn aber vorgelesen.
Ich krieg ihn vorgelesen.
Für 99 Cent.
Ja. Also das ist so ein bisschen wie so ein mieser YouTube-Essay geschrieben und geschnitten. Und ich glaube, eine der schlechtesten Filmdokumentationen, die ich je gesehen habe. Ich erfahre so gut wie nichts über Resident Evil von George A. Romero, was ich nicht schon wusste. Und muss wirklich sagen, nein.
Shame on Brandon Salisbury.
Bitte, ja.
War sein Debüt. Sieht man.
Bitte, mach keine weiteren Filme mehr. Also mach was darüber, wenn du einen Zugang hast zu einer Person, die vielleicht irgendwas weiß, wenn du was Neues liefern kannst. Und es gibt sicherlich ganz viele Leute, die haben noch gar nicht davon gewusst, dass George A. Romero das machen wollte. Aber selbst für die ist es zu öde. Das ist nicht gut aufbereitet, weil eben das kommt viel zu lange nicht zum Punkt. Und selbst die Sachen, die gemacht werden, 2 Tage später kam eine neue Doku auf Netflix, American Manhunt über Osama Bin Laden. Das ist zum Beispiel auch so, das hat Carly dann ausgemacht. Ich fand es ziemlich interessant, aber Carly hat dann, ist doch langweilig, kennen wir doch alles schon, wissen wir schon. Aber die war so gut geschnitten und so gut aufbereitet und die Stimmen, die dabei sind, sind so, das ist ein Typ, der saß neben dem Präsidenten, als es passiert ist und erzählt dann Augenzeugenberichte.
Ja, nur weil du was kennst, ist es ja nicht automatisch nicht spannend, andere Perspektiven einzunehmen.
Genau. Und damit habe ich dann auch überhaupt kein Problem, aber bitte mach da was mit mir. Ja, aber das macht diese Doku nicht. Deswegen, die ist selbst für 99 Cent ein bisschen
Verstehe. Nee, ich dachte gerade, weil ich lese gerade wieder so Bücher über den Holocaust und du könntest ja auch sagen, kennst du alles hoch und runter, aber ich finde es jedes Mal krass, wenn du da hinabsteigst in die Hölle im wahrsten Sinne des Wortes und dann nochmal ganz andere Perspektiven und Dinge liest, von denen du dir nicht vorstellen kannst, dass sie passiert sind.
Ja.
Okay, aber da gleite ich jetzt ab. Hast du Love, Death and Robots geschaut, die neue Staffel?
Ja.
Kannst du mir erklären, was sie sich gedacht haben, vor allem bei der ersten Episode?
Das weiß ich auch nicht. Also man muss ja sagen, die erste Episode ist von David Fincher und ist ein Musikvideo. Und David Fincher hat seine Karriere ja begonnen mit Musikvideos. Der hat ja ganz viele gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, für die Red Hot Chili Peppers hat er nie eins gemacht. Jetzt dann aber, nämlich zu Can't Stop, hat er einen Puppenfilm gemacht, also einen Konzertfilm, aber mit Holzpuppen, mit Marionetten, die aber so an Stahlseilen offenbar hängen, denn das Sounddesign ist so aufgebaut, dass das Sounddesign der Puppen, sprich wenn die sich bewegen und dann hört man richtig so, wie diese Stahldrähte, wie diese dieses Vibrieren abgeben, dieses, ich kann das nicht nachmachen, aber so ungefähr. Und das übertönt immer wieder den Song und ich dachte so, ah, interessant, aber was ist jetzt der Punkt? Und dann ist dieser Song irgendwann zu Ende und dann ist dieser erste zu Ende. Also es ist sicherlich nicht die stärkste Folge.
Das Schlimmste von allen.
Ja, aber David Fincher ist halt mit involviert als Produzent und da darf der das dann halt, wenn er das machen möchte. Aber es ist eigentlich.
Aber das war doch mal so eine tolle Serie mit so spannenden Ideen, wo man nicht alles mögen musste, aber auf jeden Fall was im Kopf behält. Also meine Lieblingsepisode ist ja immer noch in der zweiten Staffel der Riese, der gestrandet ist. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht mit so die beliebteste bei den Leuten, aber du hattest immer irgendwo entweder was Philosophisches oder einen super interessanten Look oder zumindest eine Prämisse, die so in der Kürze dann vielleicht nicht ganz so bedient wurde, wie man es hofft, aber irgendwie immer Kreativität in irgendeiner Form. Aber jetzt hier, obwohl es ja wieder eine gewisse Pause gab bei der vierten Staffel, hatte ich richtig das Gefühl, das ist so Best of the Rest, nee, Rest of the Rest eher. Wo sie vorher gesagt haben, nee, machen wir nicht. Das hat jetzt teilweise hierher gehalten. Also diese Alien-Nummer, die einem Delfin huldigt, oder smarte Haushaltsgeräte, ja, die im Interview wechselweise, also wirklich à la Sausage Party, ja, 1:1 Idee hinter Sausage Party ist doch, wie Gegenstände aus unserem menschlichen Alltag darunter leiden, wie sie behandelt werden. Haha, da ist die Toilettenpapierrolle, die versucht den anderen zu sagen, wie schlimm ihr Leben ist. Oder was Bananen so durchmachen müssen. In diesem Fall erzählt eine Duschbrause, dass ihre Besitzerin kein Intimleben hat und sie deswegen herhalten muss. Ja, Digi, super. Und die Toilette erzählt dir, heute gibt's irgendwie extra scharfe Nachos oder Tacos. Es wird halt ganz schlimm, was die Toilette erleben muss. Und dann, weiß ich nicht, hast du den Thermostat, was den Streit zwischen den, wirklich bescheuert. Also wirklich bescheuert.
Es ist zum Teil echt mies. Also die Tiefen sind viel tiefer, als das in der ersten Staffel.
Es wirkt so, als hätten Leute gesagt, oh, Love, Death and Robots ist erfolgreich. Lass mal was Ähnliches auf einer anderen Plattform probieren und dann kommt es raus.
Also man muss ja dazu sagen, die Kritik hatten wir ja bei der zweiten und der dritten Staffel ja im Grunde auch schon angebracht. Ich würde diese zweite und dritte Staffel ja auch gar nicht auseinanderhalten, weil die sind eigentlich ein großes Ding gewesen. Ja. Die erste Staffel damals, die war ja so ein Überraschungsding. Ich habe die extrem gefeiert. Die war aber auch 18 Folgen lang. Das darf man nicht vergessen. In diesen 18 Folgen haben die viel gemacht und haben ein großes Spektrum an Ideen abgefrühstückt.
War das damals auch das, wo wir alle einen unterschiedlichen Algorithmus drin reingeschrieben haben? Das war Love, Death and Robots,
genau,
ne?
Wo die Episoden nicht in einer Abfolge liefen, sondern angepasst.
So an deinen Sichtungsprofil.
Ja, deswegen alle, wenn du dich auf dem Schulhof getroffen hast und gesagt hast, oh, habt ihr die dritte Folge gesehen? Dann hat dann einer gesagt, ja, das war das mit den Riesen. Und dann halt, nee.
Das ist der letzte Ort, wo du dich noch richtig getroffen hast, wa? Auf dem Schulhof.
Mit mir hat sich
treffen wir uns als Erwachsene eigentlich nicht mehr. Hey, wollen wir uns treffen?
Hinterm Haus
ihr wisst wo. So Treffpunkte für Erwachsene.
Ja, aber mit wem denn? Ich habe ja niemanden, mit dem
ich würde kommen.
Du würdest kommen?
Klar.
Okay.
Wie zu diesem...
Lass doch mal einen Podcast.
Wie von die versprochene Veranstaltung seit Monaten.
Die versprochene Veranstaltung? Ach, du das Pokerspielen, was ich machen möchte? Stimmt, ja.
Oder diese ominöse vor drei Jahren hätte stattfinden, der Einweihungsfeier.
Das ist natürlich das Problem, dass meine Familie um mich herum gerade wegstirbt und ich gesundheitliche Probleme habe. Aber ist okay, dann lass uns Poker spielen.
Okay, gut.
Das ist okay, das ist wichtiger.
Aber du hast ja nichts mehr zu verlieren. Entschuldigung.
Ich gehe all in, weil ich habe nichts mehr zu verlieren, Leute. Und alle so, ich gehe mit. Okay. Ja, ich finde, dass diese erste Staffel hat auch ein paar Tiefen. Erinnerst du dich an diese eine Folge mit dem Kühlschrank, wo im Kühlschrank...
Die mag ich ja, wo er diese Evolution stattfindet. Ich mag auch den Joghurt, der die Welt übernimmt.
Die Joghurt mit dem... oder die mit Hitler. Was wäre, wenn Hitler... Das war doch auch so ein What-If-Szenario, wenn er von einem Jelly wegschnabuliert wurde und so. Das, aber die...
Ich mochte auch die drei Roboter, die dann später aufgegriffen wurden, die Touris.
Genau, aber das waren damals schon so Folgen, wo ich dachte so... sind nicht die stärksten, aber die sind in dieser, ich habe mich einfach gefreut über dieses große Angebot von Animation. Jetzt, drei Staffeln später, ist natürlich so dieser, es ist das verflogen, was damals noch so ein Novum gewesen ist, dass es sowas überhaupt geben kann. Weil, wann gab es diese Anthology-Serien in Animationsform? Zuletzt eigentlich
bei Animatrix.
Genau, und dann davor sowas wie Heavy Metal, ne, in den 80ern, diese Kurzfilmreihe, eigentlich ist sowas verschwunden gewesen. Da konnte man dann dankbar sein, dass Netflix sowas macht. So, jetzt brauchen die Jahre, um diese neuen Staffeln immer zu bringen. Das hier hat 10 Folgen. Und ich finde da echt ein paar richtige Stinker dabei. Also wie du sagst, es gibt eine Folge Golgotha, da ist von Tim Miller gemacht. Es geht um Aliens, die auf der Erde landen und dann um einen Delfin. Es
wirkt so ein bisschen wie wenn diese, so wie Adam Sandler, halt diese so und so viele Projekte-Deals mit Netflix ja. haben und sagen, und es ist auch so wie Musiker, die früher so, weiß ich nicht, 5 Album-Deals hatten oder Album-Deals mit einem Studio und dann haben sie einen Greatest Hits oder ein Best-of zwischendurch rausgebracht und das so einmal Checkbox, dann haben sie weniger Arbeit. So wirkt das so ein bisschen. Wenn man sich überlegt, dass David Fincher Once Upon a Time in Hollywood 2 macht, auch für Netflix, da liegen dann sicherlich qualitativ Welten dazwischen.
Der hat ja in der letzten Staffel oder was in der vorletzten, hatte er ja das mit dieser Krabbe auf dem Schiff. Erinnerst du dich? Das war auch von David Fincher. Da sind die auf so einem alten,
ja,
auf so einem altes Segelschiff, sind die umhergetuckert und da war dann so ein Krabbendämon oder so, der dann die Crew, glaube ich, übernommen hatte. Ich finde hier ein paar Sachen. The 400 Boys, das ist so eine Apokalypse-Geschichte, die John Boyega spielt da oder spricht da eine Hauptrolle. Da sind so britische Gangs, Straßengangs, die sich dann gegen Titanen, Baby-Titanen verbünden und gegen die alten kämpfen. Alles immer sehr blutig, hat viel mit Horrorelementen zu tun. Science-Fiction ist hier wieder mit drin. Es gibt eine Folge, die nennt sich Spider-Rose.
Mochte ich auch.
Die mochte ich auch. Und die erinnert auch ein bisschen, erinnerst du dich an aus der ersten Staffel, da war das, glaube ich, meine Lieblingsepisode, wo so ein Mann in so eine Raumstation kommt, so eine Liebesgeschichte wieder aufkommt, ja. so eine alte Kameradin, die er wieder trifft und am Ende stellt sich etwas Schreckliches heraus. Immer noch, wie ich finde, einer der schockierendsten Twists aus all den Folgen. Spider-Rose hat sowas nicht. Eine Geschichte, du mochtest es, mir ging es auch so, aber es war auch so, dass ich so sagen würde, ja, mochte ich.
Es war sehr absehbar, was da passieren muss.
Ja, es ist auch nicht wirklich, also die Geschichte der Handlung ist also nicht wirklich ausgearbeitet.
Ich fand diesen Okkultismus da im Dritten Reich Bombardierungswahn.
Das war meine Lieblingsfolge.
Episode 8.
Die heißt How Zeke Got Religion oder wie Zeke zur Religion fand. Da ist so ein Weltkriegsbomber. Die Nazis machen mal wieder das, was sie immer in dieser Zeit gemacht haben. Zumindest laut Videospielen haben sie ja gerne nach okkulten Fragmenten gesucht, weil sie gerne irgendwelche Götter beschwören wollten.
Das ist schon ein Thema. Also gab's.
Gab's das wirklich? Weil ich hatte mal das Gefühl, das war so in Wolfenstein 3D.
Ich habe gerade gesagt, ich lese gerade, habe ich Kaltes Krematorium gelesen. Ja. Jetzt ist gerade mal Anne Frank dran, weil ich das nie gelesen habe. Und habe jetzt auch Briefe aus der Hölle.
Im letzten Indiana Jones war das auch wieder Thema. Jetzt.
Also es gab immer wieder Einheiten, die tatsächlich für den Beistand geguckt wurde, was gibt es, um letztendlich auch eine göttliche Unterstützung zu bekommen. Also dieser Glaube an so bestimmte Gottheiten oder bestimmte besondere Kräfte, um auch Armeen nochmal zu zeigen, dass man auserwählt ist. Mhm. Und dieser ganzen Rassenideologie, auch da gab es immer wieder Sachen. Es gab auch, dass zum Beispiel am Ende von Fabriken bei den Panzern Munition und Waffen Priester standen, um die Waffen zu segnen. Ja, um die zu heiligen Waffen zu machen. Also auch so ein bisschen so eine Kreuzzugsmentalität.
Deutschland?
Ja, im Deutschen Reich. Es gab so wirklich abstruse Auswüchse. Ja.
Hätte ich gar nicht gedacht. Ja, aber diese Folge ist, die macht Spaß. Die ist blutig, die spielt dann mit diesen horror-mythologischen Elementen und ist eigentlich ganz gut gemacht. Eine andere Folge, auch von Tim Miller, da geht es um Dinosaurier mit Mr. Beast. Was zur Hölle war das?
Ganz komisch. Hab
ich gar nicht verstanden. Die zeigt wieder sehr deutlich, dass es nicht reicht, einfach nur Leute, die Flickflacks über Dinosaurier in Zeitlupe machen und sich dann bekämpfen und bekriegen für die Hälfte der Episode.
Jetzt würde ich Dino Riders mal wieder gucken.
Ja, ich mag das nicht. Irgendwann merke ich dann, das verfliegt bei mir ganz schnell, dass ich Action in Animationsform, die langweilt mich ganz schnell.
Ich habe jetzt beim neuen Jurassic World Trailer auch wieder gedacht, so die Faszination fehlt. Wenn du zum Beispiel Dinosaurier hast, dieses Magische fehlt. Wenn du da andauernd immer größer, weiter, besser Action, das macht bei mir nichts mehr.
Ja, vor allen Dingen, du wirst ja ein Szenario geschmissen. Es ist, Mr. Beast ist irgendwo auf einer Raumstation, ein Typ, der ja wie vor so einer Arena steht. Da sollen sich irgendwelche Krieger beweisen, indem sie auf Dinosauriern reiten. Und dann ist irgendwann Tyrannosaurus Rex mit dabei und du kennst keine der Figuren, du hast so niemanden in Verbindung und also ne, wie soll denn eine Spannung entstehen, wenn du dich um niemanden irgendwie sorgst? Und dadurch saß ich da und dachte so,
Du merkst halt auch beim Gucken, gleich ist vorbei, dann kommt dir was Neues.
Ja, genau. Ich habe immer wieder geguckt und dachte so, wie lange läuft die Folge noch? Und das ist eigentlich nicht, wie das funktionieren sollte. Nach der ersten Staffel weiß ich noch, da konnte ich kaum genug bekommen. Nach der zweiten und dritten war das schon weniger geworden. Und jetzt hier bei der dachte ich, höchstens nett. Aber weil ja auch letztens auf Amazon diese andere Nummer kam, Secret Level, wo es sich hauptsächlich um Spieleverbindungen gedreht hatte, die ja, glaube ich, auch so von denselben Machern kam, hatte ich das Gefühl, dass vieles davon schon gesehen zu haben und vieles ist irgendwie im Mittelmaß versunken. Ein paar stechen heraus, aber diese vierte Staffel überzeugt nicht.
Apropos Mittelmaß, wenn man zumindest davon ausgeht, dass 5 Sterne die beste Punktzahl ist und 2,5 die Mitte davon, hat David Hein gegeben Mission Impossible Final Reckoning.
Ich habe auch gesehen, bei Rotten Tomatoes hat das die zweitschlechteste Wertung von allen
Mission Impossible
genau, skurrilerweise nicht der zweite, den ich ja wirklich ätzend finde.
Ich mag den gerne.
Der dritte ist der, der die schlechteste Wertung dort hat.
Sag mal, wir haben uns heute gefragt, das Limp Bizkit Intro. Kommt das bei einem der Filme vor und bei welchem denn dann?
Also der Limp Bizkit Song ist aus dem zweiten.
Zweiten, okay.
Ja. Gut. Take a look around. Der dritte hatte, glaube ich, 74%. Der hat hier 76%. Also nicht dramatisch, muss man sagen. Aber schon auch für Mission Impossible ist es gar nicht mal so gut.
Audience Score oder Kritiker?
Kritiker Score, glaube ich. Audience Score weiß ich gar nicht. Ich habe das jetzt gesehen unter meiner Kritik. Da war von bis alles dabei. Leute, die den noch schlechter fanden. Leute, die gesagt haben, David hat recht. Leute, die natürlich gesagt haben, ich bin Vollidiot, weil ich keine Ahnung habe. Das ist der beste Teil.
Das ist ja unabhängig von dem Film jetzt.
Ja, so. Und es ist wieder einer dieser Filme, der spaltet die Meinungen. Und ich weiß gar nicht, was man braucht an Rüstzeug, um da reinzugehen, um da so richtig Spaß mit zu haben. Vielleicht sollte man keine Erwartungen haben.
Man geht nach 60 Minuten rein.
Das ist eine gute Idee. Weil
du gerade so fragst, ich würde nach der ersten Stunde reingehen und dann hast du am meisten Spaß an dem
und
Film.
Ich glaube, du würdest nicht verwirrt da sitzen.
Ja.
Oder auch nicht mehr verwirrt.
Na, du kommst dann rein und fragst kurz die anderen, habe ich was verpasst? Und der sagt so,
keine Ahnung.
Das ist das Team und die müssen das machen. Fertig.
Ja. Und selbst wenn du niemanden fragen kannst und reinkommst und denkst so, wie sind die da hingekommen? Was genau ist passiert hier?
Ja, dann auch sagen.
Das sind die Fragen, die ich auch nach einer Stunde hatte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich sogar einmal zu dir rüber gebeugt und hatte wieder mal gefragt, was, wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Da wurde ich
und dann wurden wir direkt geschämt. Das gab es noch nie. Einmal ganz leichte Frage. Ja. Könnt ihr euch bitte nach dem Film draußen unterhalten?
Ja.
Naja. Wir wurden auch geduzt einfach. Wollen wir das umdrehen und sagen, bist denn du
wir
jetzt?
Wissen sie nicht, wer wir sind.
Ja. Einfach so geduzt, so voll hier geschämt.
Ja.
Ein Wörtchen. Gab es gleich Stress?
Aber ey, du, ich musste einfach fragen, weil ich habe mich wirklich am Anfang mehrfach Dinge gefragt. Und es war bei einer Szene ganz besonders so, da passiert etwas mit einem Charakter. Den kennt man aus den vorherigen Teilen. Und der kommt in einer Situation, bei der ich dachte, wie kommt er dahin?
Ich habe dich ja dann gefragt, ich glaube irgendwas mit der Uhr, da wurde doch so ein Minisatz gedroppt, dass in der Uhr was drin ist. Vielleicht ist da ein Sender, irgendwas in der
die ganze Szene. Der Aufbau ist, irgendwie sind wir in einem Krankenhausraum, warum weiß ich nicht. Dann ist plötzlich jemand anderes in dem Krankenhausraum, entführt jemanden aus dem Krankenhausraum, Schnitt, nächste Szene, wir sind irgendwo in einem Keller. Diese andere Person wird von der jeweils anderen Person dazu gezwungen, etwas zu tun. Wie das passiert sein soll, keine Ahnung. Dann sagt diese Person, hier ist eine Bombe. Diese Bombe muss entschärft werden. Wir haben nicht viel Zeit. Dann wird erstmal ausgeholt zu einer ewig langen Rede, bei der ich dachte, Moment mal, hast du nicht gerade erzählt, wir haben nicht viel Zeit. Und dann ist da plötzlich Ethan Hunt und dann ist aber auch das Team von Ethan Hunt und ich habe mich bei allen Beteiligten gefragt, wie zur Hölle sind die da jetzt hingekommen? Das wird überhaupt nicht erklärt. Und wenn es erklärt wird, dann in irgendeiner Wegwerflein, die mir in diesem kompletten Chaos am Anfang untergegangen ist. Du merkst übelst deutlich, dass Christopher McQuarrie diesen Film wie immer, und das haben sie ja schon bei den letzten Teilen regelrecht so vor sich hergetragen, das lieben die beiden, in Interviews zu sagen, wir drehen diese Filme ohne Skript. Das machen wir alles am Set. Ist gar kein Problem. Und diesmal waren aber die Probleme am Set, wie du schon ja auch angedeutet hast, offenbar zu groß. So dass Christopher McQuarrie nicht die Ruhe hatte, um diese Elemente wirklich alle zusammenzuschweißen, die er, weil das sind Einzelszenen. Das sagte er auch wieder in einem anderen Interview, hat er gemeint, sie fangen meistens mit den Setpieces an. Also mit den großen Action-Momenten fangen sie an. Ne? Irgendeiner sagt so, Mann, in so einem U-Boot. Oder Tom Cruise sagt, oh, ich würde gerne mal von so einem Doppeldecker-Flugzeug hängen. Da hätte ich Bock drauf. Und dann sagt Christopher McQuarrie, Tom, schreibe ich dir. Mache ich irgendwie eine Geschichte drumherum. Und das hat bisher so semi funktioniert.
Ne? Wobei es anscheinend umgekehrt ist. Dass McQuarrie immer wieder sagt, ey, man könnte oder sowas machen und er bereut dann, dass er das Tom Cruise erzählt, weil der meint, machen wir. Ist eine gute Idee. Hat er zumindest jetzt in Cannes erzählt.
Dass er
oft so Ideen hat, was eigentlich noch so, was geil aussehen würde. Also, dass es von McQuarrie mehr kommt.
Genau, und das meine ich ja.
Ach so, ich dachte.
Das meiste macht McQuarrie, wobei Tom Cruise gerne auch mal sagt so, das ist ein Stunt, den ich schon immer mal machen wollte.
Okay.
Also beim letzten Mal, dieser Motorrad-Stunt, der kam wohl, weil Tom Cruise gesagt hat, ich wollte schon immer mal so einen Base-Jump mit einem Motorrad machen.
Also hier muss man mal sagen, dass sie diese ganzen, wenn wir beim Teil vorher, dieser Motorrad-Stunt wurde so durch die PR-Mangel gedreht, dass das auch kein Happening mehr auf der Leinwand war. Und davor, als er sich den Fuß da halb gebrochen hat, bei dem Sprung über die Häuserschlucht, diese Nummer wurde auch so durch die PR-Maschinerie malträtiert, dass es dann auch nicht mehr so besonders war. Aber hier haben sie das ganz schön klein gehalten. Und das zahlt sich aus auf der Leinwand. Dieser Film ist in den ersten 60 bis fast 80 Minuten ziemlich verwirrend und auch gar nicht so wirklich spannend.
Nee.
Aber dann, und das muss ich sagen, dann unter Wasser, mega.
Mega, sage ich auch, ja.
Mega, auch mit mega Ideen. In den Momenten, wo du mit wenig Zeit entkommen musst und durch bestimmte Dinge nicht durchpasst, die Entscheidung, die Figuren treffen unter Temperaturbedingungen, so gut gespielt, gemacht, musst du dich auch trauen.
Ja, wobei dieser eine Moment war so, ich bin da immer hin und her gerissen, weil zwei Dinge passieren. Auf der einen Seite denke ich so, oh, so gut gemacht, weil vorher bauen sie ein Szenario auf und sagen, das und das darf nicht passieren. Er kriegt nämlich da so einen speziellen Tauchanzug und ne, da muss er ganz genau irgendwelche Regeln einhalten. Und dann passiert eine Situation, da werden diese Regeln komplett über den Haufen geworfen. Du denkst so, oh nein, da machen sie richtig schön was, so wie ich bei Final Destination neulich meinte. Sehr schön manipuliert das Publikum, das dann kollektiv sich denkt so, hörtest du bei uns in der Pressevorführung auch eine schöne Trauen durch. Und dann dachte ich aber, Moment mal, aber ihr habt doch mir jetzt diese ganzen Regeln auch erklärt, die mir ganz genau gesagt haben, wenn das nicht passiert, dann tot.
Aber Ethan Hunt ist doch immer gegen die Regeln.
Ja, aber dann tot, Robert. Also,
nee, der sagt doch immer für sich, ich schaff das.
Ja, aber...
Das gehört doch zur Marke und
aber
zur Marke
Tom Cruise. Du kannst doch nicht mir erst die Regeln des Universums und der Physik erklären und dann hinterher löst du die komplett auf und sagst dann, das ist jetzt aber auch okay. Und als Publikum hast du das alles zu schlucken. Und da bin ich hin und her gerissen
Aber der Tod wäre ja nicht... Der Tod in diesem Moment würde ja nicht die Mission gefährden. Weil, sagen wir mal, der MacGuffin, den es braucht, der kommt trotzdem an seinen Punkt, um theoretisch weiterzumachen. Also diese Figur kann sich opfern, ohne die Mission zu gefährden. Und deswegen finde ich es in Ordnung.
Ja gut, aber ja, aber dann ist ja das, was dann am Ende rauskommt, ist dasselbe Ergebnis. Ne? Also du denkst dir dann so, wie hat er das denn jetzt wieder geschafft? Aber na gut, ist halt ein Film, ist halt Heldenlogik, ist auch okay.
Und Tom Cruise, ich bin auch raus aus dem Film, dachte, der überzieht so. Und bei so vielen Filmen würde ich kopfschütteln und sagen, ach komm, lass mal gut sein, mach mal nur mal kleiner. Aber hier bin ich invested. Ich fühle das und der wird, ich wette, da, also... Ne, andersrum. Das reden wir, wenn irgendwann die Nachricht kommen sollte. Ich will jetzt hier nicht irgendwie zu weit ausholen. Bei ihm bin ich da drin. Wirklich. Und wenn diese Szene, wir haben es ja auch gesehen, bei diesen Doppeldeckern, der da rumklettert und auch sein Gegenüber, das muss man mal, wie heißt da, Issei Morales lassen. Der macht ja die gleichen Stunts damit im Flugzeug. Das ist ja eine Ein-Mann-Crew da oben. Also die Kamera, die Positionierung, das Licht so, wo ist die Sonne? Das musst du ja alles da oben auf so einem Flugzeug allein. Da ist ja kein anderer mehr, der da irgendwie rumhampelt. Und das ist so spannend. Das ist so gut gemacht. Du siehst einfach, dass die das tun. Und da hast du andere Filme, wo so viel Geld in CGI gepackt wird, wo das aber nicht sich connecten will mit dem Publikum, weil es einfach nicht echt ist. Nun muss sich nicht jeder an so einen Flieger hängen oder in so Unterwasserszenarien begeben. Aber ich finde, das ist etwas ganz Besonderes, wo du merkst, Tom Cruise geht die Extrameile. Und zwar immer. Auch jetzt bei der Promo in Cannes, der geht gerade zu den ganzen Screenings, zu normalen Publikum rein. Shake hands, shake hands, shake hands. Danke, dass ihr den Film guckt und so.
Gestern auf Reddit
der
ging
typ
ein Foto
zieht
viral.
Das durch. Der zieht das durch.
Gestern ging ein Foto auf Reddit viral, wie er vor der Crew stand.
Vom Kino.
Vom Kino.
Und sein Popcorn da frisst.
Und sich mit denen unterhält für 20 Minuten. Und das ist halt er, ne? Das ist halt, der ist halt da wirklich ein Genie der Selbstvermarktung, der irgendwann mittendrin begriffen hat, als dieses ganze Drama eskaliert ist bei Oprah Winfrey, wo er auf der Couch herumgesprungen ist. Damals hat er ja seinen
Katie Holmes so lieb,
Katie
war das
Holmes,
damals,
genau. Und da hat er ja sein ganzes PR-Team gefeuert und hat dann mit neuen Leuten zusammengearbeitet. Und seitdem macht er was Cleveres. Er zieht sich aus der Öffentlichkeit völlig zurück. Der passiert ja im Grunde nur um Filmreleases herum. Wann immer du von Tom Cruise hörst, dann, weil er wieder einen neuen Film promotet. Und dann sind es immer Geschichten, die so sagen, guck mal, er unterhält sich mit den Leuten, guck mal, im Interview lacht er sich über irgendwelche Memes tot, die mit ihm zu tun haben. Das
Na, er hat komplett Scientology rausgenommen.
Genau.
Ne? Das hat er komplett auch mit David Miscavige und so diese Führung, das Thema rausgenommen. Er achtet aber auch darauf, dass wenn Leute konsultiert werden, die immer was Gutes zu sagen haben, also du findest richtig viele, und damit meine ich nicht Schauspielkollegen, Hairdresser, Kostümleute, Special Effects Leute, der muss eine Liste haben in seinem Kalender von, weiß ich nicht, 5000 Leuten, die in der Filmbranche arbeiten, die kriegen alle Torten und Blumensträuße zu ihrem Geburtstag geschickt von Tom Cruise. Gerade in Cannes merkst du wieder, da hat ja unter anderem Scarlett Johansson ihr Regiedebüt gemacht, dass sie gefragt wurde, würdest du gerne mal mit Tom Cruise arbeiten? Sie so, auf jeden Fall hat sich das noch nie ergeben, also sie würde eigentlich davon träumen. Dann sind sie zu ihm und meinte, hey, Scarlett Johansson will eigentlich gerne mal mit dir drin, und er so, das müssen wir unbedingt machen. Ich verfolge ihre Karriere ja schon von Anfang an und nennt dann auch gleich drei Filme. Hm. Der ist so richtig invested. Also ich würde sagen, der ist eigentlich eine perfekte Kombination aus Marketing, aber der sucht die Nähe der Leute, der stellt sein Produkt und der macht Filme für das Publikum. Er macht's fürs Kino und fürs Publikum so weit oben an, der ist bis ins letzte Detail professionell und dann auch nahbar und entspannt. Also insofern, ich glaube, der macht das alles mit einer gewissen Berechnung. Aber wenn er dann mal so diese PR-Maschinerie fährt, dann macht er das auch gerne.
Ja, also ich bin da gerne dabei zu gucken, was er dann auch als nächstes macht. Und ich bin auch bei seinen Projekten total gespannt. Jedes Mal muss aber sagen, so dass dieses Ganze drumherum jetzt auch bei Mission Impossible, gerade jetzt auch so, wenn du so diese Marketingkampagne anguckst, es geht schon sehr viel um, ja, das ist unser Abschluss und wir haben da nochmal alles reingesteckt. Und dann bei der CinemaCon hat er ja eine 10- oder 15-minütige Rede auf Christopher McQuarrie. Da wird sich auch viel selbst gefeiert, und so richtig habe ich auch noch nicht verstanden, wird das jetzt das Ende von Mission Impossible sein? Er wird das immer wieder gefragt. Er gibt auch so Antworten, die in so eine definitive Richtung gehen, aber auch irgendwie so nicht, weil er schon auch sagt, so, wir wollen die Leute natürlich weiter unterhalten irgendwie. Nur ist
also, jetzt sagt er tatsächlich, er will noch Filme machen, wenn er 100 ist, und er will noch die Art Filme machen, wenn er 100 ist.
Ja, ja.
So. Also er sagt nicht nein. Ja. Er sagt zu keinem Zeitpunkt nein. Kann man festhalten.
Ich persönlich bin immer Fan gewesen, und ich bin jetzt auch keiner, der sagt, Mission Impossible muss gute Geschichten haben. Es gab Leute, die mir auf Letterboxd geschrieben haben, ja, aber warum beschwerst du dich da wegen einer guten Geschichte? Das würde ich nicht tun, aber das ist so ein bisschen das, was ich auch den John Wick Filmen zuletzt vorgeworfen habe und auch schon Dead Reckoning. John Wick und auch Dead Reckoning haben den Fokus so geschiftet von der Action auf die Erzählung, dass sie selbst ja diese Geschichten und Erzählungen in den Vordergrund rücken. Und dann müssen die aber auch funktionieren. Und bei The Final Reckoning ist es so, dass wir haben jetzt gerade zwei große Momente genannt. Das U-Boot und das Flugzeug. Und das war's. Und das ist dann halt tatsächlich auch so mit das Einzige, was in diesen fast 3 Stunden an den großen Setpieces kommt. Dazwischen ein bisschen Geboxe und ein bisschen Schießerei. Aber es ist nicht mehr so wie in den vorherigen Teilen, dass du hier mal einen Sprung und da mal eine Autoverfolgungsjagd hast. Das ist tatsächlich stark in den Hintergrund gerückt, und es ist viel mehr, und das ist für mich ein großes Problem, gerade auch eben dieser ersten 80 Minuten. Ganz viel Exposition, ja, und Erklärung. Sie erklären die Mission, sie erklären, was im Vorgänger passiert ist. Sie erklären, was in den ersten Filmen passiert ist, weil das will jetzt hier plötzlich auch noch dieses Legacy-Ding machen und große Verbindungen aufbauen zu vorherigen Filmen. Und sie erklären die Apparaturen, sie erklären die Entität, dann gibt es irgendwie so einen USB-Stick, so einen 5-dimensionalen USB-Stick, da wird die Technologie bis ins kleinste Detail, und ich habe das Gefühl, hab bis ans Ende des Films immer noch mit Erklärungen zugeschissen zu werden. Und das ist zu viel.
Na, du hast auch dieses Problem wie beim vorherigen Teil, dass die Entität so gesichtslos ist als Gegenspieler. Das fühlt sich so ein bisschen wie gegen den luftleeren Raum kämpfen an. Ich finde am Ende die Spannung, die aufgemacht wird, das Szenario, was aufgemacht wird, das ist so eine ganz klare Angst seit einer gewissen Zeit in der Menschheit, seitdem es diese Technologie gibt. Und das läuft dann schon ganz nett ineinander. Ich mag auch die Montagen, weil parallel zu der ganzen Flugzeugnummer passiert wieder was anderes, wo ich dachte, okay, kann ich alles mitleben? Hier hatte das Team dann auch seinen Platz. Wie gesagt, die ersten 60 bis 80 Minuten, die brauche ich in dieser Form für mich nicht. Alles da hinten dran ist für mich Mission Impossible absolut würdig, und die Spannung, die es dafür braucht, bin ich fein mit.
Aber weil du ja am Anfang kurz auf meine 2,5 Sterne angespielt hast, ich weiß, dass das streng ist.
Ich brauchte eine Überleitung.
Nee, aber also du bist ja nicht nur du, das haben mich ja mehrere Leute drauf angesprochen. Und ich weiß, dass das streng ist. Und es ist sicherlich auch im Vergleich, wenn ich gucke, was für anderen Filmen habe ich 2,5 Sterne gegeben, ist das vielleicht auch ein bisschen unfair. Habe ich in meiner Kritik auch gesagt, habe aber auch gesagt, dass wenn ich das vergleiche innerhalb der Mission Impossible-Reihe, dann bin ich hier schon echt hart enttäuscht. Also so sehr, wie ich seit dem zweiten Teil nicht mehr gewesen bin, weil ich schon der Meinung bin, dass na, bis auf diese Set-Pieces ist es extrem verwirrend. Ein Beispiel hatte ich auch noch genannt in meiner Kritik. Da gibt es diesen einen neuen Typen im Team von Ethan Hunt. Der wird gar nicht erklärt. Es gibt am Anfang eine kurze Szene, auch da wechseln die Personen wahllos die Orte, dann ist dann plötzlich er da. Wer er ist, wird mir nie erzählt. Und warum er dann plötzlich im Team von Ethan Hunt ist und nicht mehr nach Hause geht, wird mir auch nie erzählt. Der ist dann einfach da und geht nicht mehr weg. Und das ist deutlich zu erkennen, dass das ein wahlloses Durcheinander an Ideen ist.
Wer aber auch plötzlich da ist, den ich Shoutout richtig cool fand, wenig Screentime, Tremel Tillman, hatte ich nicht auf dem Schirm. Hm? Ist das ein Bekannter?
Du meinst den aus Severance? Den U-Boot-Kapitän?
Den hat er nicht geguckt, Severance.
Der U-Boot-Kapitän?
Der U-Boot-Kapitän.
Ja, ja, Severance.
Mega.
Schau dir Severance
der
an.
Der hat ja hier von der ersten Sekunde an, if you wanna poke the bear, you got the right man.
Ja.
Einfach mega coole Präsenz und Aura. Den mochte ich richtig gerne.
Ja, wobei es gibt ja diese eine Darstellerin aus Ted Lasso, die ist hier kurz zu sehen. Hast du nicht erkannt?
Hat auch doch Dings hier.
Ja, ich weiß den Namen leider
sie
nicht.
Sie spielt auf jeden Fall die Kapitänin oder ja doch
eine Kapitänin. Genau. Flugzeugträgers. Eine Kapitänin. Er ist der U-Boot-Kapitän und diese beiden sind neu mit an Bord. Und ich dachte so, cool. An Bord, ja. Und cool, zwei neue Schauspieler eingeführt, neue Figuren. Was machen sie wohl mit den Figuren? Nichts. Also wirklich nichts. Sie, deren Namen ich nicht weiß, ist also ich glaube, für zwei Szenen zu sehen und am Ende darf sie nochmal kurz betroffen in die Kamera gucken und er kriegt noch ein paar Worte mehr, aber tatsächlich ist er nur so Anspielpartner für Tom Cruise, um die Mission nach vorne zu bringen und wieder noch mehr Exposition in den Raum zu stellen, weil hier dann ja dann auch wieder Dinge erklärt würden. Ah, das Signal wird nicht richtig angezeigt und dann wird nochmal eine Erklärung, warum das Signal und was mit, und also die ganze Zeit wird mir hier was erklärt. Und das ist leider, da wird dann nicht wirklich erzählt in diesen Momenten.
Hannah Waddingham, nachgereicht. Okay, Mission Impossible könnt ihr schauen seit dieser Woche, also seit dem 21. Mai.
Fertig. Ja, ja. Ich glaube, da kann man definitiv mit Spaß haben, aber eben auch nicht, weil das hört man immer wieder. Da gibt's von bis alle Meinungen, aber wir können wie immer nur sagen, guckt's euch am besten selbst an. Gibt wenige Sachen, von denen wir euch abraten. Haben wir noch was heute, wovon wir abraten wollen?
Nö, ne? Von Diebstahl.
Ja.
Von Diebstahl. Wenn man Ideen von anderen Filmen klaut und deswegen angezeigt wird, davon würden wir abraten.
Ja.
Lieber eigene Ideen.
Es gab letzte Woche eine Geschichte, die ist ein bisschen untergegangen. Fand ich gar nicht unspannend. Einer der für mich meistersehnten Filme des Jahres, Together, lief richtig gut auf einigen Festivals mit Dave Franco und seiner, ich glaube, Ehefrau Alison Brie. Die haben als Produktionspartner und als Schauspieler, Ehepaar, haben die sich so einem Drehbuch angenommen. Da geht's um ein Paar. Ich weiß gar nicht, ob wir den Twist verraten sollten, weil der Trailer, zumindest der erste, hat diesen Twist noch nicht verraten.
Okay, pass auf. Es geht um Paar, David. Das ist richtig. Und bei denen ist so ein bisschen der Singsang reingekommen. Und die müssen sich fragen, sollen sie sich jetzt trennen, nachdem sie umgezogen sind, um Tapetenwechsel zu haben, oder heiratet man. Klasse Idee, ne? Mhm. Kinder und Hochzeit sind ja da, um nochmal den Kleber in die Beziehung zu bringen. Die müssen aber feststellen, das ist gar nicht so einfach. Und jetzt sagen wir mal, aus Gründen. Wenn man das wissen möchte, kann man das sofort ergoogeln oder vielleicht auch im Trailer an.
Im zweiten Trailer wird es sehr deutlich gemacht. Den würde ich euch raten, guckt euch den nicht an. Der erste ist ein schönes Stimmungsbild. Und wobei ich dachte, bei dem zweiten Trailer, das ist für mich mein meistersehnter Film des Jahres.
Aber nachdem wir letzte Woche halt über Body Horror geredet haben, kann man noch sagen, Body Horror wird hier ein Thema sein.
Ja.
Nun ist aber Folgendes passiert. Jess Jacqueline und Charles Beale, zwei Produzenten, haben gesagt, warte mal, auf der Premiere beim Toronto, nee, beim Sundance Festival.
Sundance,
das kennen wir. Weil die haben nämlich mal einen Film geplant oder auch gemacht.
Der ist schon gemacht worden.
Namens Better Half. Mhm. Und das Drehbuch zu Better Half erzählt auch die Geschichte von einem Paar mit der gleichen Ausgangssituation. Und was mit diesem Paar dann passiert, ist auch sehr ähnlich. Bis hin zum Beispiel hin zu einer Szene in einem Badezimmer, die 1:1 identisch zu sein scheint und die auch so speziell ist, dass es da anscheinend nicht zwei Meinungen zu geben kann, dass die sehr ähnlich sind. Bis hin zu einem Musikstück, das sehr zentral Richtung Filmfinale eine Rolle spielen soll, dass auch das Identische ist.
Ja.
Nur, dass Better Half eher Richtung Komödie gedreht sein soll, während Together eher ein bisschen auf Grusel, also auf Horror gemacht. Das könnte man sagen, okay, sind das Zufälle? Ist das Inspiration oder ist das geklaut? Die beiden Produzenten haben aber 2020 das Drehbuch an WME geschickt, also die Agentur, die als Künstler Dave Franco und Alison Brie vertritt. Und die haben damals gesagt, nee, die würden das machen wollen, wenn sie den Film auch produzieren dürften. Deswegen ist es dann aber nicht dazu gekommen. Nun haben sie einen Film produziert, der sehr ähnlich klingt wie dieses Drehbuch von damals.
Genau, und deswegen gibt es jetzt einen Lawsuit, also eine tatsächliche Klage. Diese beiden Produzenten klagen, und das ist letzte Woche so der Talk of the Town gewesen, wo es dann alle möglichen Stimmen gab, ne? Weil es ist schon, also die Beweislage, wenn man jetzt nur von den Äußerlichkeiten ausgeht, ne, ganze Szenen, Songs sind gleich und vor allen Dingen das Drehbuch lag wohl auf dem Tisch von Dave Franco und Alison Brie. Das kann kein Zufall gewesen sein. Dann haben sich aber so ein paar Leute, auch die Insider-Informationen hatten, die haben sich gemeldet. Der Produzent und Autor und Regisseur Michael Shanks, haben viele gesagt, der hatte die Idee wohl oder auch seine eigene Idee zu Together und das Drehbuch schon seit 2019 im Schreibtisch. Da gab es wohl Belege dazu, weil er da wohl schon darüber gesprochen hat. Und auf TikTok wiederum hat ein Freund, Kollege, jemand, der über Dave Franco, glaube ich, sogar ein Buch geschrieben
James
hat.
James Franco.
Nee, James Franco nicht, aber ein Kollege, ich glaube, ein Regisseur, der hat ein langes TikTok gemacht und gesagt, so, ey, er ist zwar mit Dave Franco befreundet, dementsprechend ist er natürlich nicht unvoreingenommen, aber, und dann erzählt er eine ganze Reihe von Punkten auf, die schon auch das Ganze wieder entlasten. Der sagt unter anderem, nehmen wir mal zum Beispiel den Song. Der Song wurde deswegen gewählt bei Together, weil die Lyrics eine ganz spezielle Bedeutung haben. Und sie haben sich dann für diesen Song entschieden, weil er auf der einen Seite den Film auf eine ganz spezielle Art und Weise beendet, aber weil die Lyrics auch auf das, was dann passiert ist und in dem Moment passiert, so viel Einfluss nehmen, dass es dann einfach eine klare Nummer war. Den konnte man gar nicht anders nehmen. Andererseits konnte er irgendwie auch nachweisen, dass die Absage, die von Dave Franco und Alison Brie kam, wohl so schnell passiert ist, dass eigentlich klar gewesen ist, dass dieses Drehbuch niemand gelesen hat, sondern das ist wahrscheinlich gar nicht zu Dave und Alison vorgedrungen. Deswegen wird davon ausgegangen, dass die Agentur WME diese Absage schon vornherein irgendwie getätigt hat, weil sie damals schon mit Michael Shanks und dessen Drehbuch zu tun hatten, weil sie ein sehr ähnliches Drehbuch eben auf dem Tisch hatten. Und es ist nicht das erste Mal, dass andere Leute Ideen hatten, die sehr ähnlich sind. Und wenn man beide Filme wohl miteinander vergleicht, und Better Half ist halt schon released worden, nur kennt ihn halt keiner. Bei Letterboxd gibt es, glaube ich, keine einzige Review zu diesem Film. Der ist, ne, den kannst du auch nirgendwo gucken. Wahrscheinlich ist der irgendwo mal auf einem kleinen Festival gelaufen. Vielleicht gibt es irgendwo eine DVD.
Und jetzt wird er geguckt.
Vielleicht suchen den die Leute jetzt extra auf. Aber selbst wenn man den geguckt haben soll, sollen wohl eklatante Unterschiede zu erkennen sein. Und diese Lawsuits in Richtung Copyright Infringement, die sind sowieso sehr, sehr schwer zu gewinnen für die Kläger meistens, weil das eigentlich in der Regel nicht zu beweisen ist. Und deswegen wird hier davon ausgegangen, dass das auch eigentlich keinen Erfolg haben könnte. Trotzdem bin ich mal gespannt, ob das auf den Release des Films irgendeine Auswirkung haben sollte. Ich kann mich nur wiederholen, ich habe den zweiten Trailer auch nur geguckt und dachte, das ist für mich auf jeden Fall einer der Filme des Jahres. Es ist wieder so ein geiles Horrorjahr. Gestern kam der Trailer zu Alpha, der wurde ja auch gezeigt in Cannes von Julia.
Ganz schlechte Bewertung von Filmstart.
Ja, ja, auch mein Lieblingskritiker David Ehrlich hat auch 1,5 Sterne gegeben, aber der mochte auch schon Titan und ich glaube Raw nicht.
Alpha in Cannes, Premiere von
Julia Ducournau,
die zuvor
Titan und Raw gemacht hat und leider ganz miese Kritiken bekommen, aber der ist auf der einen Seite, na, dann haben wir 28 Years Later, dann haben wir
dann Ugly Stepsister.
The Ugly Stepsister, Bring Her Back, der neue Film von den Machern von Talk To Me, auch schon gezeigt worden, wohl vorletzte Woche. Auch ziemlich gute Kritiken bekommen. Also da sind ein paar Filme dabei. Weapons von Zach Cragger hatten wir jetzt auch schon genannt. Also,
Together startet am 31. Juli, um das mal nachzureichen bei uns regulär.
Also da kommt ein bisschen was auf uns zu und Together scheint einer der Filme zu sein, die man sich auf jeden Fall notieren muss. Und ich hoffe, dass die das auf jeden Fall hinbekommen, das zu klären. Wenn sie geklaut haben, dann dann versucht die aber auch ranzukriegen. Also dann, das ist dann nicht so cool.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, online bestellen wir doch alle inzwischen, oder? Was hast du zuletzt online bestellt?
Ich glaube, ich habe mir eine PlayStation online.
Ja, gönn's. Ich habe mir eine Pergola gekauft für den Garten.
Ja?
Es ist so eine Überdachung mit Lamellen. Na, egal, darum geht's nicht. Worum es geht ist, ihr kennt ja all die möglichen Bezahloptionen. Und hier möchten wir ganz klar Klarna herausheben. Klarna ist einer der weltweit führenden Zahlungsanbieter. Bei mehr als 500.000 Händlern könnt ihr über Klarna bezahlen. Und das bedeutet entweder sofort und ihr habt's erledigt oder aber erst in 30 Tagen eure Rechnung zu begleichen. Ohne Stress und das kostenfrei. Das Gute ist auch der Käuferschutz. Wenn ihr etwas bestellt und stellt dann fest, oh, hier stimmt was mit der Lieferung nicht oder da ist was kaputt, dann könnt ihr die Zahlung pausieren, erstmal das Problem klären und seid damit auf der sicheren Seite. Mehr Informationen zu dem Käuferschutz findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes. Und online bestellen, ganz ehrlich, ich mache das ziemlich oft und damit werde ich nicht alleine sein. Und wenn man dann weiß, einmal alles eingetragen, wie es funktioniert, ist es ja auch super entspannt. Und da seid ihr mit Klarna auf der sicheren und absehbaren Seite. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Schauen wir auf Cannes drauf, denn wir wissen, Toronto, Sundance, Berlin, Venedig, Cannes. Und mit Cannes beginnt immer ein Stück weit auch die Awards-Season. Filme, die in Cannes gewinnen, sind oft Filme, die auch bei den Oscars eine Rolle spielen. Letztes Jahr Anora, großer Abräumer, hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen. Und die beiden Filmfestivals sind dann nun mal Cannes und Venedig, auf die wir hier auch immer drauf schauen. Zum 78. Mal vom 13. bis 24. Mai. Diese Aufnahme jetzt, die erfolgt am 21. Mai um 14.14 Uhr. So alles, was wir bis jetzt wissen, wobei ein Großteil schon durch ist. Die Preise sind dann natürlich noch nicht vergeben, aber viele der großen Premieren, oder eigentlich alle großen Premieren, sind zum jetzigen Zeitpunkt schon gewesen. Und jetzt schauen wir mal ein bisschen drauf. Dieses Jahr ist Juliette Binoche die Vorsitzende bei der Jury, wo unter anderem noch Jeremy Strong mit dabei ist, Alba Rohrwacher und so ein paar, ja, aber gut, über die Jury reden wir jetzt für gewöhnlich ja nicht so wahnsinnig viel. Hat man immer Eröffnungszeremonie, da wird so ein bisschen der Stein gelegt. Was sind die Themen dieses Jahr? Ich will mal nur kurz umreißen, ganz vielen kann dieses Jahr die Tariffs-Thema, dass die Leute nicht wissen, was genau hat es jetzt damit auf sich, worum wird es gehen, Trump generell, weil es gibt auch dieses Jahr wieder zwei goldene Ehrenpalmen, die vergeben worden sind bis jetzt. Das erste war bekannt, das war Robert De Niro, der ganz klar gegen Trump geschossen hat und gesagt hat, dass sein Land, dass man dort so sehr um die Demokratie kämpft und unter dieser Führung. Letztendlich hat er aufgerufen, zu kämpfen, aufzustehen, zwar gewaltfrei, aber mit voller Leidenschaft. Er hat seine ganze Dankesrede dem gewidmet und die Laudatio hat vorher Leonardo DiCaprio gegeben. Die zweite goldene Ehrenpalme ging überraschend an, also anscheinend wusste er es nicht, sagt man zumindest, an Denzel Washington von, ich will mal Christopher Lee sagen. Wie heißt der Regisseur? Lee?
Spike.
Spike Lee überreicht die goldene Palme, die gemeinsam auch ihren neuen Film dort gezeigt haben. Ansonsten, der Filmmarket, wie schon in Berlin, wenig Filme gehandelt, wenig große Filme wurden gekauft. Der neue Jennifer Lawrence Film Die My Love wurde zum Beispiel eingekauft, aber ansonsten alle sehr unter diesen Tariffs, sehr, sehr vorsichtig, für welche Märkte was wie eingekauft wird. Und gerade der Indie-Markt ist sehr unsicher, wie sie momentan agieren sollen. Also tatsächlich laufen, obwohl es mehr Akkreditierungen gab als bisher in der Geschichte von Cannes, werden gleichzeitig wahnsinnig wenig Deals gemacht aktuell. Das fällt so ein bisschen auf. Dann gab es noch als Thema, bevor wir über die Filme kommen, diese neue Kleiderregelung. Das Cannes gesagt hat, pass auf, nicht so viel Nacktheit und auch keine ewig langen Kleider, dass die Leute dann nicht immer drauf treten und dass man sich im Saal auch ordentlich hinsetzen kann, auch nicht zu viel Freizügigkeit im Ausschnitt. Das ist noch so ein bisschen Thema, weil es in letzter Zeit ja weirde Kostüme gab, wobei es ein Screening gab, muss ich nochmal gucken, ich weiß nicht mehr, einer der großen Filme, da ist ein Typ oder eine Frau mit einem Truthahn-Kostüm aufgetreten jetzt in Cannes, wurde viel abfotografiert. Es gab gleichzeitig ein Screening zu einer Doku über Tierhaltung, die war 15 Minuten vorher im Kino nebendran, der ist anscheinend auf den falschen Red Carpet gelaufen. Das ist eigentlich ganz lustig. Ansonsten eine ganze Reihe von ja groß interessanten Filmen, über die wir das ganze Jahr sicherlich auch reden werden. Und drei Regiedebüts von recht bekannten Schauspielern dieses Jahr. Das war ein bisschen so ein Thema. Kristen Stewart, Scarlett Johansson und Harris Dickinson. Alle drei mit ihren ersten Filmen rausgekommen in Cannes. Und jetzt können wir ja mal so ein bisschen drüber schauen, was für Filme aus unserer Sicht relevant sind. Einen haben wir gerade schon genannt, Alpha. Was ist denn die Alpha-Geschichte? Das ist die heiße Virus, die Virusgeschichte, ne?
Ja, soll wohl eine AIDS-Allegorie sein, hatte ich gelesen. Eigentlich ist es, also im Trailer sieht man wieder einfach nur Bilder. Man kann nicht viel ausmachen. Ein junges Mädchen kommt nach Hause und hat ein neues Tattoo. Und da gibt's dann wohl mit der Mutter große Probleme. Mehr weiß ich halt gar nicht. Bei Julia Ducournau muss man sagen, sowohl Raw als auch Titan waren beide Body-Horror. Hatten viel mit Feminismus zu tun, hatten mit Coming of Age zu tun, sprich erwachsen werden, aus dem Körper herwachsen, sich mit dem Körper irgendwie anfreunden irgendwie. Was es hier jetzt ganz konkret ist, wie gesagt, AIDS-Allegorie, aber was das dann wiederum heißt und was es mit der Geschichte macht, das kann ich nicht sagen. Kritiken sind zum Teil echt scheiße. Das tut mir ein bisschen weh, weil nach Titan dachte ich so, ey, jetzt will ich unbedingt wissen, was die Frau als nächstes macht. Ich werde mir trotzdem, bei mir steht da auf der Watchlist, der Teaser, der gestern released wurde, der war auf jeden Fall vielversprechend.
Okay, also wie gesagt, die Stimmen nicht so dolle, aber...
So ging es mir bei allen Filmen. Ich hatte mich auf einen weiteren noch gefreut und das war Eddington, der neue von...
Der wird so sehr mittelmäßig aufgenommen, ne?
Ja, da von
der neue, Ari Aster-Film, von dem redet David gerade, deswegen viel heiß erwartet, spielt während der Pandemie, also während der Corona-Pandemie in New Mexico in einer Kleinstadt und dort tritt quasi der örtliche Sheriff politisch an gegen den bisherigen Bürgermeister. Und es geht darum, wie schaffst du es, so eine Gesellschaft, Social Media spielt im ersten Trailer auch schon eine Rolle, wie schaffst du die Leute zu beruhigen, Vertrauen zu schaffen, dass die Gemeinschaft zusammenhält und dass es auch Werte gibt, die zusammenhalten, oder explodiert das Ganze in der Panik und in der Angst. Stark besetzt mit Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, alle waren auch in Cannes. Auf dem Plakat sieht man ja auch, wie so Büffel einen Abhang runterfallen. Mhm. Weiß gar nicht, ob das später mit dem Film was zu tun haben wird. Super interessante Besetzung. Ist noch so ein bisschen aufgefallen, dass Pedro Pascal Joaquin Phoenix davor schützen musste, mit dem Arm so eine ähnliche Bewegung wie Elon Musk zu machen letztens. Hast du das mitbekommen?
Ja, das fand ich super weird. Also super weird, weil er hat ja den linken Arm gehoben.
Ja.
Und er hat jemanden zugewunken. Und ich dachte so...
Pedro Pascal ist gleich so rein. Sie haben uns gesagt, wir sollen das nicht machen. Das kann falsch verstanden werden. Hat so eine Lip-Sync.
Wenn das vorher wirklich eine Ansage der PR oder vielleicht sogar von der Cannes-Leitung gewesen sein soll... Okay, dann kann ich es noch verstehen, aber wenn es einfach nur gewesen ist, weil es war nicht mehr. Also er hat den Arm gehoben, weil er jemandem winken wollte und Pedro Pascal ist in dem Moment, als er den Arm gehoben hat, schon reingegrätscht. Ich meine, ich finde Pedro Pascal super, der ist so süß, gerade in zwischenmenschlichen Interaktionen, der ist so gut.
Der selbst diese Anxiety und steht aber anderen, die so ängstlich sind, die ganze Zeit bei. Mhm. Der hat seine Meinung, auch jetzt wieder zu der ganzen Flüchtlingsthematik, da äußert er sich selbst als Sohn von chilenischen Geflüchteten und er hat irgendwie immer genau, er trifft die Töne. Er trifft die Töne aktuell sehr.
Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Pedro Pascal nicht schläft, weil ich kann mir nicht erklären, wie er es schafft in jedem Projekt.
Ich habe den noch völlig unbekannt getroffen in Rio.
Ja.
Vor mir.
Zu Narco, ne?
Narcos. Erste Folge, erste Staffel. Hätte ich das gewusst? Erste Folge, erste Staffel Narcos in Rio.
Dadurch ist er bekannt geworden. Ich dachte, so Game of Thrones war der große Durchbruch.
Na, da spielt er den Prinzen. Ja, da ist er da. Aber Narcos ist nochmal, da verfolgt er ja Wagner Moura. Also
ich habe das nie geguckt.
Verfolgt Pablo Escobar. Mhm. Und das, glaube ich, war dann schon noch so der Durchbruch. Ich meine, der hat ja alle Franchises langsam zusammen, die man so haben kann. Mhm. Auf jeden Fall Eddington.
Aber jetzt ist er ja noch in dem neuen von Celine Song, The Materialists. Das ist auch einer von denen. Dann Fantastic Four. Also während er gerade in The Last of Us Season 2 spielt und Eddington in Cannes vorspielt, sind noch zwei Filme in der Mache und oder vielleicht sogar mehr.
Star Wars, Mandalorian, Grogu.
Stimmt.
Also der ist überall.
Wie?
Der ist überall.
Wie macht er das?
Aber du merkst auch, es hat so ein Journalist, der jetzt die Tage postet, Leute, ich werde verfolgt, ich habe einen Stalker. Und der Film Pedro Pascal sagt so, er steht hier am Flughafen vor mir, jetzt bei der Gepäckausgabe steht er hinter mir, hier im Flieger, ist er die ganze Zeit daneben mir, fliegt ganz normale Economy. Bis auf den roten Teppich hat er dann so quasi den Spieß umgedreht aus Spaß. Er würde ihn die ganze Zeit verfolgen. Hat aber die ganze Zeit gezeigt, dass sein ganzer Reiseweg ist auch ohne Bodyguards, ohne irgendwas, einfach Economy. Der Typ ist auch wie Teflon, an dem bleibt irgendwie kein Dreck haften. Hast du gesehen, dass Kevin Spacey fürs Lebenswerk geehrt wurde? Zwar nicht offiziell von Cannes, aber im Zuge von irgendeiner Preisverleihung dort?
Nee.
Ja, war in Cannes. Auch Shia LaBeouf war da, um irgendein Projekt zu unterstützen. Gibt es Videos von ihm, wie er wirklich belagert wird und einfach nur die Straße lang gehen will?
Nee, der hat einen neuen Film mit David Mamet gemacht, der wohl als die beste Arbeit seiner Karriere bezeichnet wird. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn ich den Namen des Filmes hätte. Aber
ich muss dir sonst mal das Video zeigen, dann ist er wahrscheinlich dafür da gewesen. Aber wir können ja mal ganz kurz Eddington. Ist ja ein Film, neuer Ari Aster-Film. Ari Aster wusste ich übrigens nicht. Habe ich im Interview dann auch noch gelesen, dass der sagt, auf die Frage, was er sonst geworden wäre, sagt ganz ehrlich, er ist schlecht in allen Dingen im Leben. Er hat Angst, er versteht viele Dinge nicht, er kann nichts, er kann nur Filme machen, da lebt er. Und deswegen ist er glücklich, dass er das machen kann. Dann habe ich mal das Foto rausgekramt von mir und ihm. Habe ich dir das mal gezeigt? Ich habe mal das Foto rausgekramt und da auch festgestellt, da steht er ja auch so halb verhuscht da und dachte so, okay, der scheint so total nicht sozialphobisch zu sein, aber eigentlich vom Leben überfordert zu sein. Und wenn der das nicht machen würde, guck mal hier, steht er auch so und weiß gar nicht so richtig, wie er sich da hinstellen soll in das Foto. Mhm. Und dann dachte ich auch so, ja, der scheint ganz verhuscht zu sein und Filme machen ist so sein Ding.
Wir müssen mal hier vielleicht auf Social Media auch unsere besten Fotos
mit so Promis.
Dann muss ich das mit Aaron Taylor Johnson nochmal posten.
Naja, können wir ja alles machen.
Aber ich habe ja auch so einige in der Zeit.
Also Eddington, wir sind gespannt, kommt aber so mittelmäßig weg. Das Ding, was jetzt so den größten Splash macht, ist der neue Richard Linklater-Film in Cannes.
Habe ich auch mitbekommen. Ich wollte gerade noch mal sagen, Henry Johnson heißt der neue Film von Shia LaBeouf. Kriegt Top-Wertungen gerade, scheint ein richtiges Ding zu sein. Aber der Linklater-Film und der von Lynn Ramsey, also dieser Die My Love, das sind die, wo ich die besten Sachen zugehört habe. Wie heißt denn der Linklater?
Also Linklater ist Nouvelle Vague oder New Wave. Da geht es quasi um die New Wave. Wasch. Nouvelle ist doch Wasch, glaube ich.
Ich dachte immer Nouvelle Vague heißt das einfach.
Ich dachte Wasch.
Ich habe ja kein Französisch
gehabt. Rouge wird doch auch Rouge gesprochen, aber auch so geschrieben.
Und Hotel, das heißt doch Hotel, Rougour.
Wie heißt das noch? Moulin Rouge.
Moulin Rougour.
Also nach der Logik ist es Wasch, so wie Rouge.
Moulin.
Geht um die New Wave-Bewegung, also die Filmemacher aus Frankreich, die quasi in dieser Zeit rebellisch unterwegs waren, ganz andere Herangehensweise hatten. Dementsprechend ist es ein Schwarz-Weiß-Film, weil es geht um Jean-Luc Godard, der Breathless, also außer Atem, dreht. Um diese Geschichte geht es, gemacht in dem Stil, wie Jean-Luc Godard den Film damals auch gemacht hat. Das heißt, dieser Stil wird kopiert und ist natürlich sehr speziell, weil, das muss man sich überlegen,
Müssen wir mal über die New Wave reden. French New Wave ist es ja speziell.
Und deswegen erklärt sich auch, wenn David noch French dazu sagt, dieser Film ist perfekt, um im Cannes-Premiere zu feiern. Wird dort auch gefeiert und gleichzeitig könnte der auch die Goldene Palme gewinnen. Aber, jetzt fragen sich natürlich viele, hat der überhaupt Richtung Oscar-Ambition? Weil die Franzosen wählen oft als Einreichung keinen Film mit einem nicht-französischen Regisseur. Das ist jetzt quasi ein komplett französischer Film, wo einzig und allein der Regisseur gefühlt nicht wirklich Franzose ist.
Wer ist denn der Hauptdarsteller?
Na, wir haben hier einmal Zoe Dutch, spielt Jean Seberg, Jean Seberg, die, wo Kristen Stewart ihren Film hat. Jean-Luc Godard wird von Jérôme Mabec gespielt.
Und Jean-Paul Belmondo
wird von Aubrey Dullin.
Wer ist das?
Weiß ich auch nicht. Dann haben wir noch einen Mathieu und Adrien, also Nicolas Benjamin.
Zoe Deutsch heißt sie. Oder Deutsch. Deutsch wird sie.
Ja, schon relativ französischer Cast, aber deswegen ist so ein bisschen die Frage im Raum. Es ist ein sehr französischer Film auf einem französischen Festival. Ob der dann aber funktioniert, weil er komplett auch in französischer Sprache ist, dann international. Schwierig.
Keine Ahnung.
Aber er wird sehr gefeiert. Aber ich wette, das geht so in die Riege. Cineastenfilm.
Ich habe ein Video
Schwarz-Weiß über dieses Thema, das kriegt kein breites Publikum. Deswegen die Frage ist, ob der nachher auch bei einem Streamer landen wird.
Breathless ist ja einer, es ist halt ein, ich habe neulich erst Breathless gesehen, aber nicht diesen Breathless. Es gibt ein amerikanisches Remake.
Musikvideo von Helene Fischer?
Nee, es gibt noch ein Remake, ein amerikanisches mit Richard Gere. Das habe ich mir angeguckt und das war nicht so gut, sagen wir es mal so. Das Original gilt ja als Meilenstein, auch weil er visionäre Filmtechniken, also die haben zum Beispiel da mit Jump Cuts gearbeitet. In Szenen wird da mit Jump Cuts geschnitten, sodass das Ganze ja fast schon so eine Traumlogik bekommt. Also ne, man hat das Gefühl, dass warum springen denn jetzt innerhalb der Szenen plötzlich die Figuren, die ne, sie wechseln ihre Stellung und du denkst so, was ist denn jetzt gerade passiert? Da werden ganze Zeitelemente übersprungen und Jean-Luc Godard hat sich um nichts geschert. Das war so experimentelles Filmemachen und ich glaube, das könnte das Kino mal wieder ganz gut vertragen. Ich habe jetzt gestern ein Video gesehen, wie Quentin Tarantino gesessen hat und
völlig
sich selbst einen abgefeiert hat. Aber der ist halt auch ein Filmfan, ne? Und dass der halt
das viel rumgerannt in Cannes und da siehst du ja richtig, wie er ihn auch so, oh mein Gott, und diese, wie er danach ihm auch so anspricht, was für tolle Bilder und wie visionär. Der supportet halt viel, aber generell sind bei größeren Filmen viele sehr bekannte Leute gewesen, die nicht direkt in den Film mitgespielt haben. Also das irgendwie scheint dieses Jahr kann etwas politischer zu sein als sonst, weil sonst wollte man sich eher neutral verhalten. Scheint nicht so vollgepackt mit Werbung zu sein, zu großen Franchises, dafür aber so mehr, es scheint ein bisschen mehr zu menscheln. Und das heißt so ein bisschen mitbekommen.
Dieser Die My Love würde ich noch ganz kurz besprechen. Jennifer Lawrence will, glaube ich, ihren Mann umbringen. Oder ihr Mann, sie. Ihr Mann ist Robert Pattinson. Sie spielen ein Ehepaar, wenn ich das jetzt richtig aufgeschnappt habe. Und das Ganze driftet wohl auch in Richtung Horror ab. Auch das hörte man über den Film vorher. Lynn Ramsey hatte vorher ja diesen...
Das ist so postnatale Depression. Ja? Sie kriegt ein Kind und kommt dann quasi in so eine Depression rein, wo sie auf der einen Seite eben super Familienleben will und auf der anderen Seite die Hütte am besten abbrennen. Das ist so ein bisschen sehr gespalten.
Ich hatte Mother-Vergleiche. Mother von Darren Aronofsky. Auch sehr strange. Mögen viele nicht. Ich finde den ja super.
Den haben richtig viele damals in der Pressevorführung nicht verstanden. Da haben die Leute nicht den ganzen biblischen Aspekt mitbekommen beim Schauen, dass es da um Jesus geht und so weiter.
Ja, We Need to Talk About Kevin hatte sie gemacht, Lynn Ramsey. Und You Were Never Really Here mit Joaquin Phoenix hatte sie gemacht. Wird häufig gefeiert, wie gesagt, der Film nicht uninteressant.
Die My Love, Robert Pattinson noch dabei, Lakeith Stanfield, Nick Nolte. Nächste Woche werden wir bestimmt drüber sprechen, hat Wes Anderson seine Weltpremiere gefeiert, zu der phönizische Meisterstreich sein neuer Film liefern kann.
Du hast ihn schon gesehen.
Ja, ich habe ihn schon gesehen.
Darfst du schon sagen, wie er ist?
Ja, darf ich. Aber wir machen mal zusammen nächste Woche. Kann man mit seinen Benicio del Toro und Co. an Scarlett Johansson auch da, die in der Doppelfunktion da war. Die hat, jetzt muss ich mal, wie ihr Film hieß. Beziehungsweise machen wir erstmal noch andere. Kristen Stewart hat ihren Debütfilm mitgebracht und das fand ich eigentlich, ich habe mich gefreut für sie, weil sie seit Jahren den Film machen will und immer sagt, niemand gibt ihr die Kohle, wenn sie nicht selbst vor der Kamera steht. Und sie wollte auch nicht selbst vor der Kamera stehen. Nun konnte sie endlich Premiere feiern für The Chronology of Water, also die Chronik des Wassers, nehme ich mal an. Wo es irgendwie um, auf der einen Seite geht es um eine ziemlich alte, nicht stimmt, geht um eine Schwimmerin, eine Olympiaschwimmerin und ihr Studium, aber auch, glaube ich, um Drogen- und Alkoholsucht, so dahinter so ein Drama in diese Richtung. Aber haben wir das mal gehört? Kristen Stewarts neuer Film, wo ich jetzt keine Stimmen weitergehört habe, ist raus. Dann ein Film, der aus Deutschland kommt. Im Deutschen hat er wohl den Titel In die Sonne schauen und erzählt über einen Zeitraum von 100 Jahren aus einem ähnlichen Dorf raus die Geschichte von vier Frauen. Der bekommt von Mascha Schilinski inszeniert extrem gute Kritiken und wird so ein bisschen als deutscher Oscar-Anwärter gehandelt aktuell. In die Sonne schauen.
Habe ich ja auch schon mitbekommen, dass der hoch gefeiert wird. Dann, also es gibt so ein paar Sachen, bei denen ich wach geworden bin. Der ist einer davon. Nouvelle Vague kriegt hier bei Letterboxd nicht so gute Wertungen. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Habe ich anders gehört.
Ja. Highest to Lowest ist der neue von Spike Lee. Basierend auf High to Low, nee, wie hieß denn der? Von Akira Kurosawa. High and Low hieß der. High and Low. Und das hier ist die amerikanisierte Fassung davon mit Denzel Washington und A$AP Rocky. Einen Mann, den ich nicht leiden kann. Weil der neben Aaron Taylor Johnson das zweite Lustobjekt in meiner Familie ist. Und das macht mich krank. Ich hoffe, dass es keine Premiere in Berlin geben wird zu diesem Film, bei der A$AP Rocky auch auf keinen Fall kommt. Punkt.
Okay. Harris Dickinson habe ich noch erwähnt. Hat sein, kennst du, also 1917, zuletzt war er in diesem, wie hieß denn dieser Film?
Nee,
in der Salzmine.
Achso, ist das Harris Dickinson? Nee, reden wir nicht. Das ist doch der, der in mit Nicole Kidman mitgespielt hat.
Auch? Baby Girl?
Aber das sind zwei unterschiedliche.
Ja.
Da verwechselst du. Du in der Salzmine, das ist ja dieser The End.
Baby Girl, ja.
Und guck mal nach, bei The End ist ein anderer Schauspieler, dessen Name
ich. Ja, ich verwechsel gerade, das ist auch nicht bei 1917 dabei.
Der Typ aus The End war bei 1917.
Okay, Harris Dickinson zumindest hat sein Regiedebüt, Urchin.
Genau, und der war auch bei diesem Reiche Leute auf dem Boot müssen.
Pupsen. Triangle of Sadness.
Triangle of Sadness, genau.
Ja, stimmt.
Das ist der.
Eine Geschichte über einen Obdachlosen, der versucht quasi wieder sein Leben auf die Beine zu bekommen. Dann quasi das dritte Regiedebüt des von Scarlett Johansson hieß Eleanor the Great.
George MacKay war das aus 1917 und The End.
Es gab das erste Mal noch einen Bann in Cannes. Es wurde ein Schauspieler, nämlich Theo Navarro Mussi, von allen roten Teppichen gebannt, weil gegen den Allegations wegen sexueller Übergriff im Raum stehen. Gab es auch noch nicht in Cannes, Premiere. Ansonsten hätte ich jetzt, glaube ich, keine...
Das ist mal eine interessante Premiere.
Nee, ich mache hier so durch. Gab es halt noch nicht. Ansonsten gibt es noch einiges an kleineren Filmen, aber das sind, glaube ich, so die größeren, die man direkt mal auf dem Schirm haben sollte. Amrum wurde noch gezeigt, muss man sagen. Der neue Fatih Akin-Film hat Weltpremiere gefeiert.
Ja.
Der hat sich auch sehr gut verkauft, schon in viele große Territorien. Weil Fatih Akin funktioniert einfach gut und Diane Kruger als eine der Darstellerinnen immer zieht, hat auch noch so ein bisschen erzählt über die gemeinsame Zusammenarbeit.
Hast du da jemals wieder was von denen gehört?
Nee, wollen wir erzählen?
Ja.
Vor gut einem Jahr hat uns ein Produzent
ja,
von Amrum und dich kontaktiert und meinte, ja.
Dich doch auch, oder?
Oder weiß ich nicht.
Er wollte mit uns arbeiten. Er wollte nicht nur
mit uns. Er wollte mit uns arbeiten, unbedingt rund um die Entstehung des Films, am Set dabei sein, so ganz anders, nah dran.
Ja.
Dann nie wieder gehört.
Aber ich habe dann sogar telefoniert.
Ah, ja, stimmt.
Und wir hatten so Ideen hin und her gespielt. Was könnte man denn machen, um das zu begleiten? Und für mich ist natürlich immer der Gedanke, ist das interessant für ein Publikum, weil Amrum ist jetzt so ein Name, Fatih Akin, ich liebe ihn, du ja auch, aber vielleicht jetzt nicht der Standardzuschauer, aber das kann man ja ändern, indem man...
Er ist doch schon sehr erfolgreich mit seinen Sachen eigentlich.
Ja, Setbesuch wäre eine Option gewesen und dann kamen wir aber in den Punkt, da wurde dann klar, Fatih Akin weiß noch gar nichts von der Idee.
Wobei der ein krass guter Gast wäre, ne?
Ja, ja.
Er sagt über sich selbst so, hey, bin ich mit Kurden, Arabern und so weiter umgeben, das ganze Milieu
kann
ich
auch
spielen.
Ich habe auch direkt
und gleich... Und gerade bei Amrum...
Bring ihn hier in den Podcast, super gerne. Und das waren alles Ideen, aber das ist dann irgendwie gescheitert an... Ja, Bürokratie, glaube ich, wieder. Also letzten Endes war es dann so, dass entweder das Studio oder Fatih oder wer auch immer und dann war das vom Tisch.
Außerdem der Goldene Handschuh, das war ja nicht mein Film, muss ich auch so ein bisschen sagen.
War nicht dein Film?
War nicht mein Film. Also Gegen die Wand, ganz groß.
Soul Kitchen mochte ich noch.
Soul Kitchen. Das,
Rheingold fand ich auch nicht schlecht.
Ja, das, hier. Willst du darüber reden oder nicht? Xatar und Rheingold?
Xatar, ja.
Xatar, Entschuldigung.
Xatar, ja, ja, ja. Xatar ist gestorben. Der ja in Rheingold so die Hauptfigur gewesen ist, über den wurde erzählt, hat ja einen Goldraub. Und letzte Woche kam dann irgendwie so eine Meldung, Rheingold ist wieder ins Kino gebracht worden. Und dann hat, glaube ich, die Familie von Xatar oder zumindest von, ich glaube, seinem Instagram-Account, nachdem er jetzt verstorben war, erstmal unser Beileid an alle. Und ich habe mit seiner Musik nicht so viel Verbindung gehabt. Ich habe mal dieses eine Album, was er mit Haftbefehl gemacht hat, das habe ich gefeiert. Coop hieß das. Bin jetzt ja nicht so der Hip-Hop-Typ, aber das war cool, das mochte ich. Und habe auch Rheingold sehr gern gesehen. Und die Familie war das, glaube ich, auf diesem Instagram-Account hat dann ein Statement abgegeben und geschrieben, dass sie das echt nicht cool finden. Denn es war wohl von offizieller Stelle, so wurde, hieß es so, um Xatar zu feiern, würde man jetzt diesen Film nochmal ins Kino bringen. Und die, wenn es die Familie gewesen ist, meinte dann so, nein, es ist mit niemandem abgesprochen gewesen, sondern da wird versucht, mit dem Tod von Xatar Geld zu verdienen. Und das ist natürlich echt ein bisschen schäbig. Ne, ihr habt jetzt gehört, so.
Du rezitierst gerade.
Ich rezitiere gerade, was ich gesehen habe auf einem Instagram. Ich habe den hier auf dem Foto. Ich könnte das mal, das mache ich jetzt mal einfach. Ich lese das mal vor, damit wir nicht nur Hörensagen haben. Aber selbst dann ist es natürlich noch nicht hundertprozentig. Wo kommt es dann konkret her? Auf dem Account Goldmann, und das ist, glaube ich, von Xatar gewesen, wurde gepostet, inmitten der tiefsten Trauer erreichte uns die Nachricht, dass Rheingold erneut im Kino gezeigt wird. Laut Warner Brothers Deutschland heißt es dazu, in Gedenken an Giwa Xatar Chayabi zeigen wir den Film Rheingold wieder im Kino. Wir möchten euch mitteilen, dass diese Wiederveröffentlichung ohne Absprache der Familie erfolgt ist und Giwa bisher mit der Auswertung des Films nicht einen Cent verdient hat. Wir rufen euch ausdrücklich dazu auf, dem Aufruf nicht zu folgen und den Kinosälen fern zu bleiben. Wir zeigen uns bestürzt darüber, solch trauriges Ereignis als Anlass zu nehmen, um unter falscher Überschrift rücksichtslos Profit zu machen. Danke für eure Unterstützung. Also, bei mir hat sich da einiges zusammengezogen, weil ich dachte so, boah, was ist denn das wieder für ein PR-Fail? Wer macht denn sowas? Ne? Also ich habe davon nichts mitbekommen, dass Rheingold nochmal im Kino gelandet ist. Vielleicht war das in einigen einzelnen Städten oder so. Deswegen ein großes, in Anführungszeichen, dahinter setzen. Aber das ist das, was die Tage zu lesen war und die Runde machte so ein bisschen, falls es wirklich so sein sollte.
Zurück noch zu Fatih Akin.
Dickes L.
Zu Fatih Akin. Chick mochte ich auch gerne.
Ja, wie hieß denn der mit Diane Krüger?
Naja, auf dem Fate, irgendwas heißt im Original, im Englischen und bei uns.
Schicksalsjahre. Einer
nein, das ist nur ein Wort gewesen.
Fate, das NSU war auf dem Weg oder so. Auf dem Weg zum Fahrt.
Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts.
Aus dem Nichts.
Auf dem Weg aus dem Nichts. Ungefähr so.
Ja, der war stark. Der Golden Globe nominiert, gewonnen so glaube ich sogar. Und Oscar-Nominierung.
Boah, weiß ich nicht mehr.
Das Ding ist ja international auch richtig abgegangen. Der meint aber auch jetzt zu Amrum, er musste erstmal, weil er spielt ja Ende Zweiter Weltkrieg auf dieser Insel. Und er sagt, deutsche Kultur, da habe ich keinen Zugang zu. Und das ist, glaube ich, er hat erzählt, das ist die Geschichte von einem, oh, entweder Regieassistenten oder Autoren gewesen, so ein bisschen dessen Geschichte aus der Familie war das. Und hat sich also quasi darüber erstmal überhaupt deutscher Kultur genähert, weil er das gar nicht wusste, wie fange ich denn das ein? So, weil alles, was er sonst so erzählt, das Milieu aus Rheingold, aus goldener Handschuhe und so, das kennt er, das kann er erzählen. Aber hier meint er ganz andere Arbeit, ganz andere Tonalität, bin ich gespannt. Amrum hat sicherlich eine ganz eigene Stimmung, will ich sehen. Und hoffe, dass wir das auch bald mal zu Gesicht bekommen. Aber darüber reden wir, wenn es soweit ist. Für heute haben wir es.
Tschüss.
Und sagen Tschüss.